Herzlich willkommen zu Ihrem Profilreading. Ich darf Ihnen auch herzlich gratulieren, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Sie werden feststellen, dass es sich dabei um einen wesentlichen Schritt in die Richtung einer gesteigerten Selbsterkenntnis handelt und dass Ihnen die hier dargelegten Informationen auch in Ihrem ganz normalen alltäglichen Leben definitiv hilfreich sein werden. Im Idealfall haben Sie bereits ein Online-Einstiegsreading oder ein normales Grundreading erhalten? Im Idealfall deswegen, weil Typusstrategie Autorität und auch eine Kenntnis speziell Ihrer offenen Zentren eigentlich eine sehr notwendige Grundlage bildet, um die Information, die aus dem Profilreading hervorgeht, bestens einordnen zu können. Ungeachtet dessen, sollte das nicht der Fall sein, brauchen Sie sich insofern keine Sorgen zu machen, Sie werden den kompletten Inhalt dieses Readings trotzdem sehr gut verstehen können. Aber es wäre in jedem Fall eine sehr, sehr herzliche Empfehlung, dass Sie sobald als möglich das Online-Einstiegsreading nachholen, weil das Profilreading eigentlich gedacht ist als der zweite Schritt, also als der Schritt nach dem Online-Einstiegsreading. Und wenn Sie dann beides kennengelernt haben, dann glaube ich auch, Sie werden mir zustimmen, dass das ein sehr guter Vorschlag ist. Jetzt wollen wir aber mit etwas beginnen, was logischerweise am Anfang einer solchen Betrachtung stehen muss. Was genau ist denn eigentlich das Profil? Weil das erste Besondere daran ist, wenn Sie Ihre Körpergrafik ansehen, und ich würde Ihnen auf alle Fälle sehr empfehlen, dass Sie Ihre Körpergrafik vor sich liegen haben, während Sie sich dieses Reading anhören. Wenn Sie die Körpergrafik ansehen, dann sticht Ihnen sozusagen das Profil nirgends ins Auge. Nicht? Wenn wir über ein Zentrum sprechen beispielsweise, naja, das ist ganz offensichtlich. Wenn wir über Kanäle sprechen, die Verbindungen zwischen den Zentren, das ist ganz offensichtlich, dass die existieren in der Körpergrafik. Aber das Profil sehen Sie in der Körpergrafik selber nicht. Das allein weist schon darauf hin, dass wir sozusagen mit einer speziellen, mit einer anderen Informationsebene zu tun haben. Wo Sie das Profil erkennen können, das ist in den beiden Listen, der schwarzen und der roten Liste, und dort ganz oben bei den Sonnenpositionen. Also wenn Sie jetzt auf diese Sonnenposition schauen, auf der schwarzen Seite, dann steht zuerst mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 64, die beschreibt das sogenannte Tor oder Hexagramm, dann gibt es einen Punkt und dann steht eine Zahl zwischen 1 und 6. Das heißt, auf der bewussten Seite verfügt jedes Profil über eine Qualität, die durch eine der Zahlen zwischen 1 und 6 beschrieben wird. Und was die Basis davon ist, darauf komme ich in einer Minute zu sprechen. Und das Gleiche gilt jetzt auch auf der unbewussten Seite. Das heißt, auch dort haben Sie zuerst mal neben dem Sonnensymbol eine Zahl von 1 bis 64, einen Punkt, und dann eine Zahl von 1 bis 6. Und die Kombination dieser beiden nach dem Punkt stehenden Zahlen, die ergeben das Profil. Also, Sie können das ja jetzt gleich durchprobieren. Wenn Sie jetzt auf der rechten Seite eine 1 stehen haben und auf der linken Seite eine 3, dann lautet Ihr Profil 1,3 und das steht dann auch auf dem Ausdruck drauf. Oder wenn Sie auf der rechten Seite die 6 haben und auf der linken Seite die 2, dann ist Ihr Profil 6,2 und genau das steht auf dem Ausdruck. Also das wird abgeleitet von den Linien der Sonne. So, was ist denn jetzt so eine Linie? Das, was zur Kalkulation der Körpergrafik führt, ist ja eine Zuordnung der I Ching-Hexagramme zum Sternenkreis. Und das Hexagramm ist natürlich das Hexagramm, das heißt, das Hexagramm besteht aus 6 Linien, weil Hexa ist ja sozusagen die griechische Bezeichnung für 6. Das heißt, das Hexagramm, wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es ein 6-Linien-Zeichen. Ja, Gramm, nicht? Das hat mit dem Schreiben zu tun. Also das 6-Linien-Zeichen und daher gibt es also 6 Linien und daher können auch nicht mehr Linien im Profil vorkommen. Also das ist sozusagen mal die Basis, wie Sie das überhaupt in der Körpergrafik finden können. Und daraus ergeben sich schon einige sehr interessante Dimensionen. Die erste Dimension ist die Unterschiedlichkeit zwischen der schwarzen und der roten Seite. Man muss sich ja vorstellen, das hat ja einen Grund, dass dass eine Hälfte der Aktivierungen in schwarz eingezeichnet ist und die andere in rot. Das weist auf einen gewaltigen Unterschied hin. Es weist auf den Unterschied von bewusst und unbewusst hin. Und das heißt, für unser Verständnis ganz wichtig, jedes Profil besteht aus einer Komponente, die dem betreffenden Menschen bewusst ist. Es besteht aber auch aus einer Komponente, die ihm zuerst mal nicht bewusst ist. Und das heißt, wir sehen uns selbst nicht vollständig. Unsere natürliche Perspektive im Rahmen des Profils ist das zu sehen und darauf gleichsam zu fokussieren, was bewusst ist, und damit identifizieren wir. Und das, was unbewusst ist, das erkennen wir nicht direkt und es ist sehr, sehr schwer, es zu beobachten. Es wird natürlich viel leichter, es zu beobachten, wenn Sie die entsprechende Qualität kennen. Das ist einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, die Kenntnis dieses Profils wird Ihnen auch praktisch sehr viel nützen. Weil eine der Schwierigkeiten in diesem Bewusst-Unbewusst-Thema ist natürlich, die unbewusste Qualität, die Ihnen nicht greifbar ist, die wirkt sich mindestens genauso stark aus wie die bewusste Qualität. Aber Sie sind nicht damit identifiziert. Das heißt, es erscheint Ihnen dann oft so, wie, das bin ich gar nicht. Wieso passiert das in meinem Leben? Darum habe ich quasi gar nicht gebeten, aber es passiert immer wieder. Und es passiert immer wieder, weil es quasi ein verborgener Teil von Ihnen ist. Und es meint nicht ein Schatten oder etwas Negatives. Es ist einfach für das Bewusstsein nicht direkt beobachtbar, sondern bestenfalls indirekt. Das heißt, was dieses Profilreading leisten wird, ist, dass es Ihnen ein vollständigeres Bild über sich selbst vermittelt. Nicht in der Gesamtheit, wir haben ja viele rote Aktivierungen in der Körpergrafik, aber jetzt auf dieser ganz wichtigen Ebene des Profils. Und dementsprechend werden wir dann, wenn wir beginnen, die Linien zu besprechen, müssen wir schlussendlich auch unterscheiden, ob es sich dabei um eine bewusste oder unbewusste Qualität handelt. Und dann kommt vielleicht das Faszinierendste überhaupt. Die schwarze Seite beschreibt also nicht nur das, was Ihnen bewusst ist. Sie beschreibt auch ganz stark den Charakter Ihres Verstandes und sie beschreibt, man könnte durchaus sagen, Ihren archetypischen Lebenszweck. Also die Rolle, die Sie dazu da sind, bewusst in der Welt zu spielen. Und bewusst heißt nicht, dass es Ihnen bewusst sein muss als Rolle, aber eben als Qualität, die Sie gut beobachten kann, mit der Sie sich sozusagen familiär fühlen. Die unbewusste Seite beschreibt Qualitäten des Körpers und des Gehirns. Also die schwarze Seite wird auch uns Hinweise geben auf die Natur des Verstandes und auf die übergeordnete Rolle, die Sie auf der Bühne des Lebens spielen, eben wirklich eine sehr archetypische Qualität. Aber der Körper hat sozusagen auch eine archetypische Qualität. Und wenn wir die Linie tief genug verstehen, was auf der körperlichen Seite schwieriger ist als auf der bewussten Seite, dann gewinnen wir wiederum sehr wertvolle Einsichten in die Natur des Körpers und des Gehirns. Und das wiederum ist ein sehr wertvoller Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen. Und dann kommt die ganz große Herausforderung, die darin besteht, dass wenn wir über das Profil als Ganzes sprechen, dann haben wir genau dieses berühmte 1 plus 1 ist 2. Also das eine ist die bewusste Linie, das andere ist die unbewusste Linie. Die kann ich jede für sich betrachten und sie gibt mir eine wertvolle Information, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Profil selbst ist ein drittes, das größer ist als die Summe dieser Teile, also ein Quantum, ja, ein Quantumphänomen. Und das zu erfassen, das ist möglich, aber es ist erstens nicht einfach und zweitens muss man es von verschiedenen Perspektiven heraus bewerkstelligen, damit ein runder, ein gesamter Eindruck entstehen kann. Also das ist das Herzstück dieses Profilreadings. Danach müssen wir das aber wieder in Verbindung setzen mit jenen Elementen, die Ihnen hoffentlich schon bekannt sind. Und das heißt in erster Linie mit dem Typus und seiner Signatur, seiner Erfüllung und seiner Falle, der Strategie und der Autorität. Es gibt hier ja mannigfache Varianten und in jeder dieser Varianten drückt sich das Profil unterschiedlich aus. Und danach werden wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden auch das Geschlecht mit einbeziehen. Und das muss man erklären, warum. Die Körpergrafik selbst zeigt uns ja quasi keinen Geschlechtsunterschied. Also wenn Sie jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren sind, dann haben Sie ganz genau dieselbe Körpergrafik, ganz egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind. Warum sollte man jetzt also bei der Betrachtung des Profils das Geschlecht mit einbeziehen? Weil wir natürlich alle eine absolut nicht zu vermeidende Konditionierungsgeschichte haben und weil diese Konditionierungsgeschichte unglaublich stark geprägt ist durch das, was als Geschlechtsunterschied in der Welt wahrgenommen, für richtig gehalten und zum Teil durch Konditionierung aufrechterhalten wird. Das heißt, wenn wir das Geschlecht mit einbeziehen, dann beziehen wir ein Element mit ein, das eben nicht in der Körpergrafik vorkommt, aber im realen Leben eine ganz unglaublich starke Rolle spielt. Und damit setzen wir quasi einen Schritt, der die Erfassbarkeit in Ihrem praktischen Leben verbessern soll. Und schlussendlich werden wir uns dann auch noch mit der Altersgruppe beschäftigen. Weil einer der Aspekte, die oft ein bisschen zu kurz kommen im Human Design, ist das Verständnis, dass ein Element, auch wenn es gegeben ist und wenn es sich auch als Thema nicht verändert, dass dieses Element trotzdem zu einem Prozess in der Zeit führt. Ich muss mich also auch fragen, wenn wir jetzt dann zum Beispiel eine dieser Linien betrachten, ich muss mich eben auch fragen, wenn ich mir die Polarität anschaue, in der diese Linien operieren, wohin kann das im Laufe der Zeit führen? Wie beginnt es zum Beispiel natürlich in der Jugend, in den jungen Jahren, als Kind, als Jugendlicher, als Mensch bis 30, so grob der erste saturnische Zyklus, der das Erwachsenwerden beschreibt? Wohin entwickelt sich das dann im Erwachsensein? Was sind die Hauptoptionen? Und schließlich, wozu kann das führen im besten Fall, nämlich wenn wir sozusagen unseren Daseinszweck auf eine Art und Weise erfüllen lernen, der auch tatsächlich für uns als das einmalige Wesen, das wir sind, erfüllend ist. Und damit, so hoffe ich, wird insgesamt ein sehr umfangreiches, ein tiefgehendes und trotzdem praktisch anwendbares Bild einer Ebene entstehen, die ganz, ganz wichtig ist und die jedenfalls bisher eben zum Beispiel im Online-Reading nicht besprochen wurde. Jetzt muss man aber trotzdem nochmal zurück zur Grundfrage, was ist denn jetzt eigentlich das Profil? Ich habe zuerst die Betonung gelegt auf den Unterschied zwischen bewusst und unbewusst, aber was ist jetzt dieses Profil als Ganzes? Und da hat es eigentlich immer diesen Vergleich gegeben des Kostüms. Also das Kostüm, das wir tragen. Und ja, das ist eine gute Beschreibung. Trotzdem, ich persönlich bevorzuge die Haut, in der wir drinnen stecken. Und diese Haut ist auch ein Kostüm, das ist kein Widerspruch, weil das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist nicht sichtbar. Das Wesen, das Sie eigentlich sind, ist unsichtbar und für unsere Zwecke können wir durchaus sagen, ewig. Aber Sie sind nun mal hier und solange Sie hier sind, haben Sie eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Eine Rolle, die uns eben leider überwiegend nicht bewusst ist. Aber es ändert sich nichts dadurch. Wir sind hier, um eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und das erste Kostüm, könnte man sagen, das wir tragen, das ist die Haut und das ist dieses Profil. Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit mir einen Moment bei diesem Vergleich bleiben, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, stellen Sie sich einen Schauspieler vor, der ein Kostüm trägt, das er nicht kennt und auf der Bühne des Lebens steht und eine Rolle spielt, von der er nichts weiß. Man kann sich vorstellen, wie diese Aufführung aussehen wird. Der arme Schauspieler wird eine schwere Zeit auf der Bühne haben und sich vielleicht mit viel Glück im Laufe der Zeit ein bisschen in seine Rolle einfinden, aber er wird im Grunde nicht verstehen, worum sich dabei handelt. Er wird sich immer wieder schwer tun, er wird jede Menge unnötiger Irrtümer begehen und so weiter. Jetzt mit Typusstrategie und Autorität bekommen Sie das wirklich einmalige Werkzeug, sich auf der Bühne des Lebens so zu bewegen, dass es für Sie richtig ist, auch wenn Sie nicht wissen, welche Rolle Sie da zu spielen haben. Also sozusagen, Sie agieren nach wie vor im Blindflug. Aber das macht nichts, weil Sie eben mit Strategie und Autorität ein Werkzeug haben, das Ihnen das Navigieren auf dieser Bühne gestattet und zu einem besseren Leben führt und zu einer Entfaltung Ihrer Einmaligkeit. Das ist hervorragend. Aber Sie verstehen noch immer nichts über Ihre Rolle. Und wenn wir jetzt dieses Profil, so hoffe ich, umfangreich und tiefgehend erfassen, dann verstehen Sie etwas über Ihre Rolle und das wird es Ihnen beträchtlich leichter machen. Einerseits zu dem, was in Ihrem Leben geschieht, Ja zu sagen, weil vieles von dem, was in Ihrem Leben geschieht, haben Sie sich ja nicht ausgesucht, ist Ihnen doch schon aufgefallen. Ja? Sie werden jetzt nicht jedes Mal die Möglichkeit haben, eine wunderbar korrekte Entscheidung zu treffen, wo Sie gefragt werden oder eingeladen werden oder sonst irgendetwas. Das Leben stellt Sie vor Situationen, das Leben stellt Sie vor Aufgaben. Das ist aber nicht zufällig, sondern das hat schon, in den meisten Fällen jedenfalls, mit Ihrer Rolle zu tun. Und indem Sie diese Rolle kennen, können Sie ein sehr wichtiges Stück Ihres Daseins annehmen, verstehen und bejahen. Und um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn der Schauspieler auf der Bühne jetzt endlich mal die Information kriegt, worin mal grundsätzlich seine Rolle besteht, dann wird er sich selbstverständlich ganz anders auf dieser Bühne bewegen können. Er wird mit dem, was er auf der Bühne wahrnimmt, ganz anders umgehen können, er wird es einordnen können. Mit anderen Worten, es wird wieder mal alles wesentlich leichter, und zwar selbst dort, wo es schwer ist. Gut, ich hoffe, dass Ihnen das jetzt so eine sinnvolle Einstimmung war. Und jetzt geht sozusagen los. Einführungen dürfen auch nicht zu lang sein. Und es geht los zuerst mal mit der bewussten Linie Ihres Profils und danach mit der unbewussten Linie Ihres Profils. Im Bild des Hauses beschreibt die vierte Linie, oder sie wird vielmehr beschrieben, durch den ersten Stock, durch den Boden des ersten Stocks, um präzise zu sein. Und der erste Stock steht sozusagen für das Transpersonale. Man könnte sagen, die Linien 1, 2, 3, das Fundament, die Fassade und die Treppe in den ersten Stock hinauf, das sind jene Qualitäten, die sich mit sich selbst beschäftigen. Und die 4, die 5, die 6 haben alle etwas mit dem ersten Stock oder höher zu tun. Die beschreiben das nach außen bringen. Und in diesem Sinn kann man natürlich sagen, die 4 von dieser Symbolik her beschreibt oder ist das Fundament des Nach-Außen-Tragens. Gut, was ist also jetzt das Fundament des Nach-Außen-Tragens? Das ist so selbstverständlich, das ist scheinbar so banal, dass wir uns dessen kaum bewusst sind. Wir reden miteinander. Die Basis jeder Verbreitung, die Basis jeder Propaganda, die Basis jeder Beeinflussung ist das Gespräch, die Kommunikation. Und nachdem jetzt jede Linie eine evolutionäre Intelligenz darstellt, verfügt sie natürlich über ganz bestimmte Eigenschaften, die dieser Intelligenz entsprechen. Und eine natürliche Eigenschaft der Vier ist, dass sie gleichsam offen ist für Kontakt. Und dass sie leicht Kontakt findet. Also im gesamten Menschen kann das natürlich noch von anderen Faktoren abhängig sein. Wie geht es ihnen gerade, wie ist die Stimmung und so weiter. Aber die Vier als Vier ist grundsätzlich offen dafür, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und zwar auch in den banalsten Situationen, an der Supermarktkasse, an der Bushaltestelle, selbstverständlich bei jeder Form von Party oder sozialer Zusammenkunft, im Beruf und so weiter und so weiter. Das heißt, vierte Linien kommen oft mal mit jemandem ins Gespräch, das ist ihre Natur. Diese Gespräche scheinen bei erster Betrachtung eher oberflächlich und nichtssagend zu sein. Der berühmte Smalltalk. Und auch das ist eine Qualität, die ganz oft verkannt wird. Der Smalltalk ist so wichtig, weil er über nichts Wichtiges geht. Schau, wenn wir jemanden kennenlernen, zum ersten Mal mit jemandem ins Gespräch kommen, da möchte man ja nicht gleich über wichtige oder gar persönliche Sachen sprechen. Smalltalk ist sozusagen eine ganz ungefährliche Art, eine ganz ungefährliche Weise, den anderen abzuklopfen, ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und eben auf eine Art und Weise, wo gleichsam nichts passieren kann, niemand fühlt sich bedroht, niemand muss irgendwelche Commitments eingehen, es geht quasi um nichts. Und genau das ist die Genialität der Vier. Und wenn Sie eine vierte Linie sind, dann ist es natürlich auch wichtig, das zu verstehen. Vielleicht haben Sie sich ja auch manchmal schon gefragt, warum ist das genau so? Weil es ist die perfekte Art, jemanden kennenzulernen. Für beide Seiten gefahrlos, unverbindlich, das heißt entspannt, grundsätzlich entspannt. Und dann geschieht etwas, was Sie natürlich sehr gut wissen. Wenn Sie mit jemandem in einem noch so oberflächlichen Gespräch sind, Sie erfahren etwas. Leute lieben es zu sprechen. Und selbst wenn Sie nur mit jemandem an der Supermarktkasse eine Minute sprechen oder bei einer ähnlichen Gelegenheit, man kommt immer an Informationen, entweder durch die Art und Weise, wie sich der andere Mensch gleichsam zu erkennen gibt, oder zu ganz konkreten Informationen. Und diese konkreten Informationen führen zuerst mal, nicht immer, aber oft genug, zu günstigen Gelegenheiten. Eines der Hauptstichworte der Vier ist der Opportunismus. Das hat mehrere Bedeutungen, aber hier ist es zuerst mal ganz offensichtlich, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, und es muss kein tiefer Kontakt sein, es muss keine große Freundschaft sein, nur in Kontakt, dann erfahre ich Dinge, die ich anders nie erfahren könnte, und das führt zu guten Gelegenheiten. Ganz typisch, die wirklich günstige Wohnung steht nie in der Zeitung, das wirklich günstige Auto wird auch nicht im Internet angepriesen, das geht, wie wir sagen, unter der Hand weg, das ist schon längst verkauft, bevor irgendeine weitere Aktivität notwendig wäre. Und vierte Linien sind prädestiniert, haben ein besonderes Talent dafür, sozusagen dort einzusteigen, über persönliche Kontakte zu guten Gelegenheiten zu kommen. Und das gilt nicht nur für die Gegenwart. Ich treffe jemanden auf einer Party, der hat gerade ein Auto dringend zu verkaufen und ich brauche eines. Sondern das gilt auch für die Zukunft. Also man muss sehen, dass die vierte Linie, nicht weil das bewusst sein muss, aber es liegt in ihrer Natur, man könnte sagen, eine günstige Gelegenheit vorzubereiten. Und je mehr man über einen anderen Menschen weiß, desto leichter wird das möglicherweise zustande kommen. Von daher bedeutet dieser Smalltalk der vierten Linie auch immer ein Abklopfen des anderen. sozusagen ein bisschen ein Checken des anderen. Was ist das für ein Mensch? Was bewegt den? Wie ist der drauf? Wie ist seine Familiensituation? Also das geht ganz automatisch. Vierte Linien sind sozusagen ganz talentiert darin, persönliche Informationen zu sammeln. Und wieder, das müssen jetzt nicht super geheime Informationen sein, aber doch Informationen, die man nur bekommen kann durch persönlichen Kontakt. Gut. Das eigentliche Thema der Vier, Sie erinnern sich an das Beispiel vom Boden des ersten Stocks, das eigentliche Thema der Vier ist aber die Externalisierung, also die Propaganda, das Hinaustragen von etwas, wir nennen es eine Botschaft. Das heißt, was die Vier eigentlich wirklich möchte, das ist einflussreich sein. Und bleiben wir jetzt mal, wir können uns einfach betrachten als die Verbreitung von Informationen. Das Minimum dessen ist die Verbreitung von Informationen. Aber natürlich schon von Informationen, mit der man einflussreich sein kann. Das heißt, Gehör findet, Aufmerksamkeit findet oder Information, die sogar dazu führt, dass ein anderer Mensch etwas tut oder anders tut als bisher. Gut. Naja, da gilt das gleiche Gesetz. Wenn Sie jetzt einfach irgendwo auf der Straße jemanden ansprechen würden, den Sie nicht kennen, und sagen, Entschuldigung, ich muss Ihnen unbedingt etwas Wichtiges erzählen, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass der Mensch eher unwillig weitergeht und sich gestört fühlt. Wenn Sie mit jemandem auch nur zweimal 2 Minuten gesprochen haben, ganz flüchtig, aber doch so sehr, dass der andere Ihr Gesicht wiedererkennt und diese 2 ersten flüchtigen Begegnungen zumindest angenehm oder sympathisch waren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell, dass jemand bereit ist, Ihnen zuzuhören. Das heißt, die Freundlichkeit, das In-Kontakt-Sein, schafft ein gewisses Vertrauen. Es schafft eine persönlichere Atmosphäre und das bildet wiederum gleichsam das Feld, das es erlaubt oder leichter erlaubt, mit irgendeiner Botschaft einflussreich zu sein. Das heißt also, die Intelligenz der vierten Linie besteht darin, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu diesen eine gewisse Nähe, ein gewisses Vertrauen aufzubauen, Zugang zu persönlichen Informationen zu erhalten, worauf sich alle möglichen guten Gelegenheiten ergeben können. Aber eine der wichtigsten guten Gelegenheiten für eine vierte Linie besteht eben darin, durch das Externalisieren irgendeiner Form von Botschaft einflussreich zu sein. Jetzt in der modernen Welt sind natürlich sehr viele Botschaften sind Produkte. Also Sie kennen sicher die Strukturvertriebenen, wo also quasi im privaten Rahmen verkauft wird. Tupperware wäre natürlich so der absolute Klassiker dafür. Also da kommt man quasi im privaten Rahmen zusammen, das hat nichts Offizielles, das ist nicht ein Laden oder ein Geschäft im normalen Sinn. Und in dieser quasi freundschaftlichen, informellen Atmosphäre werden aber beträchtliche Geschäfte gemacht. Das ist ja auch ein Geschäftszweig. Strukturvertriebe sind ein Geschäftszweig, der unglaublich boomt und einem enormen Wachstum unterliegt. Und die Leute, die das können, denen das sozusagen liegt, denen das Freude macht, das sind typischerweise die vierten Linien, weil sie die Voraussetzungen dafür ganz natürlicherweise mitbringen. Also eine Form der Botschaft ist natürlich das Produkt, aber das andere ist, meiner Erfahrung nach, ganz viele vierte Linien, wenn man ihnen sagt, sie möchten mit einer Botschaft einflussreich sein, schauen einen fast ein bisschen beleidigt an und sind nicht in der Lage, ihre eigene Botschaft zu erkennen. Das hat damit zu tun, dass wenn wir sowas sagen, Botschaft, dann denkt man auch wieder an so irgendwas Offizielles, so wie eine religiöse Botschaft oder eine politische Botschaft oder eine moralische Botschaft. Das kommt natürlich auch oft genug vor. Aber die Botschaft kann etwas sein, was mir selbst eigentlich als Botschaft gar nicht unbedingt bewusst ist. Das, woran man es erkennen kann, und das ist die nächste sehr wichtige Qualität dafür, das ist, dass eine Vier immer auf irgendetwas fixiert ist. Und das ist ihre Botschaft. Also die Botschaft bedeutet nicht, ich muss jemanden anderen quasi ständig versuchen, etwas Bestimmtes einzureden. Das kann der Fall sein. Aber die Botschaft kann auch zum Beispiel in dem liegen, was ich tue. Also ich kenne zum Beispiel einen Menschen, dessen Botschaft, der ist eine vierte Linie, dessen Botschaft ist eindeutig das Golfspielen. Und das heißt nicht, dass er irgendjemanden versucht, vom Golfspielen zu überzeugen oder dort unbedingt einzugliedern. Aber sein ganzes Leben und sozusagen seine ganze Selbstpräsentation sind eindeutig auf der Botschaft Golf aufgebaut. Also daher würde man ihm jetzt sagen, du hast eine Botschaft, würde er wahrscheinlich sagen, du spinnst, ich habe ein Hobby. Aber das Hobby kann eben auch eine Botschaft sein. Also in dem Sinn bitte ich Sie jetzt mal, egal wie das bei Ihnen ist, zu akzeptieren, ich behaupte, ganz frech, ich behaupte, Sie haben eine Botschaft und Sie sind auf eine bestimmte Botschaft fixiert und der persönliche Kontakt ist das Vehikel, ist die Art und Weise, wie diese Botschaft andere Menschen erreichen kann. Vierte Linien sind aber grundsätzlich fixiert. Also nicht nur auf eine bestimmte Botschaft, sondern es liegt in der Natur der Vier, man kann sogar so weit gehen zu sagen, eine gesunde Vier ist auf irgendwas fixiert. Das kann eine Botschaft sein und oder, also nicht ausschließend, auf bestimmte Menschen. Weil das ist natürlich das Nächste. Wenn Sie mit einer Botschaft wirklich einflussreich sein wollen, dann müssen Sie die wiederholen. Wir sind ja sozusagen beim Fundament der Propaganda, beim Fundament, eine Information nach außen zu bringen. Und eine der wichtigsten Techniken ist selbstverständlich die Wiederholung. Die Wiederholung. Und das ist es, was unter anderem aus der Fixierung der Vier hervorgeht. Wenn eine Vier jetzt wirklich eine Botschaft hat, dann wird sie nicht müde, diese zu wiederholen. Manchmal ist das für andere ermüdend, jedenfalls wenn sie die Botschaft der Vier nicht interessiert. Und hier müssen wir jetzt nochmal zurück zu den günstigen Gelegenheiten, zum Opportunismus. Das bezieht sich auch und besonders auf den Moment, wo die Botschaft nach außen gebracht wird. Also wir haben ja gesagt, an sich, vierte Linie, sehr talentiert, ein bisschen ins Gespräch zu kommen, unverfänglich, keine großartigen Dinge, angenehm, fühlt sich nicht gefährlich an, easy, entspannt. Aber der Wunsch natürlich dafür, eine Botschaft nach außen zu bringen, kann so stark sein, der Wunsch einflussreich zu sein, kann so stark sein, dass sie gleichsam einfach damit rausplatzt, ohne gewahr zu sein, wie es dem anderen geht. Mit anderen Worten, ohne zu bemerken, ob der andere jetzt gerade für eine solche Botschaft offen ist oder eben nicht, oder eben nicht. Opportunismus heißt also auch, und besonders wichtig, ich warte auf die günstige Gelegenheit, um meine Botschaft sozusagen abzuliefern. Ich warte auf eine günstige Gelegenheit, wo ich mit meiner Botschaft wirklich einflussreich sein kann. Und zur günstigen Gelegenheit kommt noch etwas anderes dazu, was man durchaus als eine Spezialität der Vier ansehen kann. Sie versteht es, ihre Botschaft für den anderen maßzuschneidern. Und das ist möglich, weil der andere, naja, mit dem hat man ja schon ein bisschen Kontakt gehabt, von dem weiß man das eine oder andere, daher kann man die Botschaft an dessen Lebenssituation, an dessen Interessenslage, an dessen Alter, was immer der Fall sein mag, anpassen. Und dadurch steigt natürlich wiederum die Wahrscheinlichkeit für den Einfluss. Also das ist mal sehr, sehr wichtig, damit ist klar, die vierte Linie ist sozusagen eine soziale Linie, die braucht den Umgang mit anderen Menschen, das ist quasi ihr Lebenselixier. Das Vertrauen, das sie gewinnt bei anderen Menschen, ist ihr Kapital. Und durch die Fixierung hat sie auch eine Qualität, die für viele Menschen sehr angenehm oder sogar beeindruckend ist. Sie hat wenig oder keine Unsicherheit. Weil sie gleichsam immer nach außen schaut, schaut sie sich selbst nicht an. Das heißt jetzt, damit will ich sagen, selbstverständlich hat auch eine vierte Linie ihre Schwächen. Aber damit beschäftigt sie sich nicht. Weil sie schaut zum anderen hin, sie sucht sozusagen die Schwachpunkte im anderen. Sozusagen, wo kann ich ansetzen, eine Botschaft abzusetzen? Wo könnte die günstige Gelegenheit herkommen? Und sie ist nicht damit beschäftigt, was die eigenen Schwachpunkte sind. Das heißt, auf der einen Seite ein sehr natürliches
oft überzeugendes Selbstbewusstsein, auf der anderen Seite aber natürlich auch eine geringere Chance, eigene Schwachpunkte zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren. Gut. Wir haben jetzt, man könnte sagen, das Normalfunktionieren der Vier beschrieben. Also freundlich, offen, interessiert, aber nicht ganz uneigennützig. Nicht? Dahinter steht immer irgendein Zweck. Die Polarität, in jeder Linie gibt es ja Polaritäten. Die Polarität ist aber eben nicht, eine Polarität hat immer zwei Seiten. Wir haben auf der einen Seite die Freundlichkeit und auf der anderen Seite die Bösartigkeit. Und was mit Bösartigkeit gemeint ist, das ist, naja, ein Mensch, dem es gegeben ist, leicht das Vertrauen anderer zu gewinnen, kann dieses natürlich auch ausnutzen und missbrauchen. Also wer an persönliche Informationen kommt, der kann das selbstverständlich auch auf eine Art und Weise gebrauchen, die dem anderen nicht recht ist oder sogar schadet. Und das wäre eigentlich diese Polarität der Bösartigkeit. Und es kommt ganz besonders dann, kommt das zustande, wenn das Vertrauen der vierten Linie selbst missbraucht wurde. Weil Vertrauen ist für vierte Linien etwas ganz, ganz Wichtiges. Sie wollen mit Menschen zu tun haben, denen sie vertrauen können. Und wenn das jetzt insbesondere natürlich in näheren Beziehungen das Vertrauen einer vierten Linie sozusagen verletzt wurde, dann kann sie richtig rachsüchtig werden. Das hängt von dieser Fixierung, kommt das her. Die Vier ist immer auf etwas fixiert. Sie kann darauf fixiert sein, freundlich zu sein, aber sie kann selbstverständlich auch darauf fixiert sein, zum Beispiel jemandem etwas heimzuzahlen, ja, die Rache, ich zahle dir was heim. Und typischerweise ist das irgendeine Form des Verrats. Wir kennen ja auch, und Sie kennen das vielleicht auch aus Ihrem eigenen Leben, ne? Dass wenn Sie mit jemandem wirklich ein schlechtes Verhältnis haben, dann hatten Sie wahrscheinlich früher mal ein sehr gutes. Das ist diese Möglichkeit, dass es umschwingt von der Freundlichkeit in die Bösartigkeit, aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, für eine vierte Linie ist es an sich gesund, auf etwas fixiert zu sein, aber natürlich, es ist nicht gesund, auf alles fixiert zu sein. Warum? Wir haben, wenn wir sagen, das Kernthema der Vier ist, einflussreich zu sein mit einer Botschaft und dadurch günstige Gelegenheiten zu finden. Wovon hängt denn das jetzt ab? Wovon hängt sozusagen der Erfolg oder die Erfüllung der vierten Linie ab? Na, offensichtlich von der Botschaft und ihren Kontakten, wir nennen das jetzt mal ihren Freunden, und Freund meint jetzt nicht nur die ganz großen intimen Freundschaften, sondern jeder Mensch, mit dem man einigermaßen persönlichen Kontakt hat. Ich kann also zum Beispiel eine ganz interessante Botschaft haben, aber einfach nicht den Freundeskreis, nicht den Bekanntenkreis, der zu dieser Botschaft kompatibel ist. Dann nützt mir meine ganze Fixierung nichts, weil dann kann ich vielleicht ein oder zwei Leute sozusagen infizieren mit meiner Botschaft. Aber die meisten meiner Freunde, ja, die interessiert es halt einfach nicht, die sind nicht offen dafür. Umgekehrt kann ich natürlich auch einen vielleicht sehr offenen Freundeskreis haben, aber ich bin auf eine Botschaft fixiert, die einfach keine Chance hat, einflussreich zu sein, zum Beispiel in dieser Zeit und Kultur. Das geht einfach nicht. Ne? Die Erde ist eine Scheibe, ist keine sehr erfolgversprechende Botschaft, auch wenn ich sehr fixiert bin. Das heißt, die Erfüllung der Vier hängt ganz wesentlich von diesen beiden Faktoren ab. Was ist die Botschaft und wer sind meine Bekannten? Und da kommt jetzt auch der Nachteil der Fixierung manchmal zum Tragen. Durch die Fixierung ist es für eine Vier wahnsinnig schwer, sozusagen eine neue Richtung einzuschlagen. Also wenn eine Vier mal fixiert ist auf eine Botschaft und wenn eine Vier fixiert ist auf bestimmte Kontakte, dann hat sie die Tendenz, damit einfach weiterzumachen, auch dann, wenn es nicht und nicht und nicht funktioniert. Und von daher gibt es in jeder Vier auch die Gefahr, ja, man kann schon sagen, eines Burnouts oder sagen wir mal einer tiefen Ermüdung, Burnout ist auch so ein bisschen ein Modevokabel, also sagen wir einer tiefen Ermüdung, nämlich wenn man sozusagen fixiert und immer wieder versucht, in diesem Sinne natürlich auch was investiert hat und es nicht funktioniert, dann kommt eine tiefe Ermüdung heraus und die kann auch zu einem starken Rückzug führen. Also zu einer Situation ganz anders, Also man, an der Oberfläche würde man erwarten, vierte Linie, hat immer viele Freunde, geht quasi auf jede Party, amüsiert sich dabei, hat eine gute Zeit. Muss nicht sein. In Anbetracht der Vorerfahrungen oder in Abhängigkeit von den Vorerfahrungen kann das eben auch ganz anders rauskommen. Dann habe ich eine vierte Linie, die sich sehr ermüdet und in gewisser Weise natürlich auch enttäuscht zurückgezogen hat. Und wenn Ihnen das je passiert ist oder passieren sollte, dann ist es einfach wichtig zu verstehen. Im Grunde heißt das, ich brauche eine neue Botschaft oder ich brauche neue Freunde oder beides. Durch das Gesagte ist es natürlich auch ganz klar, die Kontakte, die Sie haben, Ihr soziales Netz, egal wie groß es ist, es muss nicht immer groß sein. Das hängt von der Gesamtkonfiguration ab. Aber Ihr soziales Netz, das ist natürlich das Allerwichtigste. Und alles wirklich Wertvolle, alles wirklich Gute in Ihrem Leben wird durch dieses soziale Netz zustande kommen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung suchen, Sie brauchen wirklich nicht unbedingt im Internet nachzuschauen oder gar eine Zeitung zu kaufen. Sie sagen es Ihren Freunden und Bekannten, dort wird die gute Gelegenheit herkommen. Und das Gleiche wäre, wenn man eine neue Stelle sucht, wenn man umziehen will, wenn man ein Auto braucht. Also alles Wertvolle und natürlich erst recht Beziehungen, die bedeutsam sind, kommen über Freunde und Bekannte zustande. Und apropos Beziehung, Beziehung ist ja zweifellos für jeden von uns ein sehr wichtiges Feld, aber vielleicht für eine vierte Linie noch mehr, weil sie auch so außenorientiert ist. Eine wirklich erfüllende Beziehung wird für eine vierte Linie immer zuerst die Basis der Freundschaft brauchen. Das heißt, unabhängig wie der Rest der Körpergrafik aussieht, ist es für eine vierte Linie, bevor sie zum Beispiel in eine intime Beziehung einsteigt, unbedingt notwendig, dass es eine gewisse Vertrauensbasis gibt. Eine Vertrauensbasis, dass man sich kennt, dass man einander vertraut und dann, also einfach gute Freunde. Und dann kann, bei günstiger Gelegenheit, aus dieser Freundschaft auch mehr als die Freundschaft werden. Dadurch, dass die vierte Linie mit einer Botschaft einflussreich ist oder zumindest sein möchte, bringt sie natürlich eine gewisse Instabilität zum anderen. Sie ist sozusagen eine Qualität, die den anderen mutieren kann. Und von daher, vierte Linien bringen Instabilität, sie bringen Wandel in gewisser Weise. Und es ist ihre Rolle. Wir haben ja am Anfang gesagt, die Profile beschreiben meine Rolle, die Rolle, die ich auf der Bühne des Lebens spiele. Und die vierte Linie hat eben die Rolle, die Veränderung durch eine einflussreiche Botschaft zum anderen zu bringen. Die Schönheit der vierten Linie, man kann auch sagen, jede Linie hat eine Schönheit. Die Schönheit der vierten Linie ist interessanterweise die Verschwiegenheit. Und was ich damit meine, das ist, glaube ich, ganz gut einsichtig. Zur vierten Linie gehörte schon ein bisschen dazu, einflussreich sein auf der ganz alltäglichen Ebene heißt, die Leute interessieren sich für das, was ich sage. Jetzt hat die vierte Linie, wir haben das ausführlich besprochen, ein Talent, an vertrauliche Informationen zu kommen, weil die Leute ja einfach mehr erzählen werden als anderen Menschen. Ich kann aber natürlich am leichtesten, kann ich sozusagen Aufmerksamkeit erreichen, wenn ich quasi das Geheimnis eines anderen weitererzähle. Also wir kennen das auch nicht, in jedem Viertel, in jedem größeren Häuserblock gibt es so irgendjemanden, der quasi die Funktion der Tageszeitung hat. Wenn ich will, dass sich etwas verbreitet, muss ich es dieser Person erzählen. Das wissen dann schon alle, das ist auch nicht tragisch. Aber das sind dann natürlich nicht mehr die Vierer, die an vertrauliche Informationen rankommen. Das heißt, in gewisser Weise ist es für die Vier gut, wenn sie der Versuchung widersteht, auf sozusagen allzu billige Art Aufmerksamkeit zu erregen, vertrauliche Informationen vertraulich behandelt, weil dann baut sie dieses Vertrauen in anderen Menschen auf und das führt dann zu den wirklich vertraulichen Informationen, aus denen auch die besten Gelegenheiten herkommen können. Wenn wir das Gesagte jetzt spezifisch mit der bewussten Seite verknüpfen, mit der Persönlichkeit und dann schlussendlich auch dem Verstand, dann ist es zuerst mal ganz einfach, bewusst heißt bewusst, also die meisten Dinge
über die ich bisher gesprochen habe, werden Ihnen bewusst sein. Das haben Sie schon erlebt, das kennen Sie. Aber es ist jetzt natürlich besonders interessant, sich zu überlegen, was das jetzt für den Verstand betrifft, was das für den Verstand bedeutet und auf welche Art dieser Verstand dazukommen kann, eine äußere Autorität zu werden. Und das ist eine wichtige Information. Wir betonen ja im Human Design sehr häufig, dass der Verstand keine innere Autorität ist. Das ist richtig, aber das erklärt sozusagen noch nicht, wofür er denn wirklich designed ist, wofür er denn wirklich da ist. Und er ist natürlich da, ein Werkzeug der Erkenntnis und Kommunikation zu sein. Damit er seine Erfüllung finden kann, muss er in dieser Funktion zumindest in den späteren Lebensjahren eine äußere Autorität werden. Das heißt, etwas zu sagen haben, was für andere wirklich interessant ist. Und da merken Sie natürlich schon, das verbindet sich mit der Qualität der vierten Linie, sozusagen so wie Honig und Zucker. Die vierte Linie will einflussreich sein. Der vierte Linienverstand, jeder Verstand ist an sich designt, das Potenzial äußerer Autorität zu haben. Also dieser Verstand, der Verstand, den Sie haben und mit dem Sie wahrscheinlich auch oft genug identifiziert sind, der möchte wirklich einflussreich sein, der möchte wirklich Gehör finden und der möchte durch das, was er kommuniziert, auch eine Auswirkung haben. Das ist also sehr, sehr stark. Und in dem Sinne ist das natürlich auch ein fixierter Verstand. Der ist auf ein Thema interessant, der ist auf ein Thema fixiert, der ist auf bestimmte Menschen fixiert, die er beeinflussen möchte mit seinem Thema, mit seiner Botschaft. Aber vor allem braucht er zuerst mal Menschen, um sich zu entwickeln. Also das ist nicht ein Verstand, der jetzt quasi in der Isolation gedeihen kann. Das ist ein Verstand, der von Anfang an sehr gewinnt, wenn er entsprechende Anregungen hat durch den Kontakt mit anderen Menschen und der sozusagen einerseits seine Intelligenz entwickelt im Zusammenkommen mit anderen Menschen, der diese anderen Menschen aber auch braucht, um sozusagen die Konzepte, die ihm zugeflossen sind oder die er selbst gebildet hat, testen zu können. Also Sie haben das vielleicht schon bemerkt, wenn Sie sich mit irgendeinem Thema beschäftigen und darüber nachdenken oder was lesen, Informationen sammeln und dann für sich zu Schlussfolgerungen kommen, dann haben Sie eine natürliche Tendenz, das nach außen zu tragen. Und das dient jetzt nicht nur dem, ich möchte einflussreich sein, sondern zuerst mal ist das ein Abtesten der Konzepte, sind die überhaupt tauglich? Eignen sich die zur Externalisierung? Wie reagieren meine Freunde drauf? Wie reagieren meine Bekannten drauf? Das heißt, das ist ein Verstand, der sozusagen lernt, welche Konzepte ankommen und welche nicht. Und das ist sehr wichtig, weil durch die Fixierung wäre es ja ganz schlecht, wenn sich dieser Verstand auf Konzepte versteifen würde, die nicht ankommen können, die für ihre Freunde und Bekannten irrelevant sind, dann wäre er ja in einer sehr schwierigen Situation. Also dieses Antesten von Konzepten, das ist ein sehr wichtiger, notwendiger Schritt, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Konzept, eine bestimmte Botschaft tatsächlich zu einer günstigen Gelegenheit führen kann. Gut. Er kann sie allerdings, wenn sie sich einigermaßen bewähren, kann er sie sehr schwer loslassen, höchstens dann, wenn was wirklich Besseres auftaucht. Das ist ein Teil der opportunistischen Strategie. Ich halte das, was ich habe, fest, sofern es besser ist als nichts. Ich halte es fest, bis was Besseres kommt. Und hier wäre das eben angewendet auf den Verstand. Der bleibt also bei seinen Konzepten oder bei seiner Botschaft. Es sei denn, etwas wirklich Besseres kommt vorbei und aus der Sicht dieses Verstandes bedeutet etwas wirklich Besseres, etwas wirklich Einflussreicheres. Das heißt, der Versuch, dann andere zu beeinflussen, ist der wirkliche Test für die Konzepte. Wenn sie sich darin bewähren, spätestens dann kommt es eben auch zu einer Fixierung. Darüber hinaus ist es aber natürlich jetzt auch ein Verstand, der sehr gut ist, sich anbahnende günstige Gelegenheiten zu erkennen. Das heißt, er wird
wenn ich sage Gespür, ist das natürlich ein Begriff, der irgendwie im Verstand unangemessen ist, aber ich hoffe, Sie verstehen schon, was ich meine. Der ist gut darin zu sehen, wenn sich was anbahnt, wo sich eine Tür auftun könnte. Und der kann natürlich auch sehr gut sein, solche Gelegenheiten ein bisschen, das Entstehen solcher Gelegenheiten ein bisschen zu fördern. Ja, ein bisschen was dafür zu tun, dass er sich auftut. Das ist ein Verstand, der andere testet, der andere anbohrt, der wissen möchte, wo sozusagen die Schwachstellen sind, wo die Ansatzpunkte, ist das richtige Wort, wo die Ansatzpunkte sind, zum Beispiel um eine Botschaft zu übermitteln, aber eben auch um eine günstige Gelegenheit zu finden. Und da kommen wir jetzt zu einer heiklen Sache. Was ist genau eine günstige Gelegenheit? Ist eine günstige Gelegenheit alles, was Ihnen oberflächlich betrachtet, einen Vorteil bringt, egal auf welcher Ebene? Und da besteht jetzt die Gefahr, dass der Verstand sagen würde, ja. Nicht? Also eine gute Gelegenheit ist für mich eine gute Gelegenheit. Und das kann aber manchmal zu einem Widerspruch mit der persönlichen Korrektheit führen. Das heißt, wenn der Verstand extrem fixiert ist auf die gute Gelegenheit und wenn Sie dem Verstand folgen und nicht Ihrer Strategie und Autorität, dann kann es sein, dass Sie vermeintliche gute Gelegenheiten nutzen, die aber in Wirklichkeit keine guten Gelegenheiten sind, weil sie Ihnen entweder schaden oder in einem Widerspruch stehen zu dem, was für Sie richtig wäre, auf der Basis von Strategie und Autorität. Das heißt, hier bedarf es, naja, im Grunde der persönlichen Korrektheit und zuvor vielleicht der mentalen Einsicht, dass es nur dann eine gute Gelegenheit ist, wenn es keinen Schaden für Sie anrichtet und wenn Sie bei Nutzung dieser guten Gelegenheit trotzdem Ihren inneren Frieden bewahren können. Sonst besteht eben die Gefahr, dass man opportunistisch im negativen Wortsinn wird, eine Gelegenheit nutzt, aber zum Beispiel dadurch Freundschaften verspielt, Vertrauen verspielt und sich im Endeffekt zumindest langfristig außerordentlich schaden kann. Ansonsten ist es jetzt natürlich ein Verstand, der sehr nach außen orientiert ist, ein Erkenntnissystem, das sehr nach außen orientiert ist, das sich sehr für andere Menschen interessiert und selbstverständlich für alles, was mit der Beeinflussung anderer Menschen zu tun hat. Also es ist typischerweise auch ein Verstand, der gut ist, man könnte sagen, in der Handhabung anderer. Also auf Wienerisch würden wir sagen, der gute Schmäh. Ja? Also wie man mit anderen umgehen muss, wie man andere nehmen muss, damit irgendetwas leichter geht. Und das ist noch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt des Opportunismus. Opportunismus heißt nichts Negatives per se. Überhaupt nicht. Opportunismus heißt eigentlich, ich tue etwas, wenn es sich ergibt, wenn es leicht geht, wenn ich nicht auf Widerstand treffe, wenn es nicht Kampf oder Krampf ist. Es ist eigentlich was ganz Entspanntes. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger, man könnte sagen, Meilenstein. Wenn Sie in Ihrem Leben überwiegend korrekte Entscheidungen treffen, dann ist es ganz normal, dass Ihnen quasi das Leben immer wieder günstige Gelegenheiten schickt. Das ist so wie die Bestätigung dessen, Sie befinden sich auf dem richtigen Weg. Und Sie wissen schon, günstige Gelegenheit heißt nicht nur irgendein Vorteil, sondern ein Vorteil, den Sie auf Basis Ihrer persönlichen Korrektheit nutzen können. Wenn Sie sich quasi ein bisschen verlaufen haben, oder wenn doch wieder mal das nicht selbst dominiert, dann werden Sie das unter anderem auch daran merken, dass sich die günstigen Gelegenheiten nicht auftun, dass Sie kein Gehör finden, dass es sehr schwierig ist, irgendwo einflussreich zu sein oder auch unter Umständen ganz einfach, dass Sie kaum Bekannte und Freunde haben. Und das gilt es dann sozusagen nicht zu beklagen, sondern als ein Zeichen zu verstehen, das Ihnen sagt, naja, also vielleicht doch noch ein bisschen genauer bei den eigenen Entscheidungen sein, ein bisschen engagierter im Versuch, korrekte Entscheidungen zu treffen, damit Ihnen gleichsam das Leben liefern kann, wofür Sie eigentlich designt sind.
Die sechste Linie ist etwas ganz Besonderes. Ich sage das mit Bedacht, weil natürlich ist jede Linie etwas Besonderes, keine Frage. Sie unterscheidet sich von anderen, sie hat eine bestimmte Fähigkeit und Aufgabe und so weiter. Aber die sechste Linie, speziell in unserer Zeit, ist sozusagen der Träger einer neuen Mutation, über die wir in Kürze sprechen werden. Und sie ist jetzt mal ganz erkennbar anders als die anderen Linien, weil sie eine sehr deutliche Dreiteilung im Leben besitzt. Das heißt, sie gehört zu den Linien, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich funktionieren. Jetzt sind natürlich auch alle anderen Linien einer Art Reifungsprozess in der Zeit unterworfen. Also hoffentlich wird auch eine erste, zweite oder dritte Linie mit 50 nicht dort sein, wo sie mit 5 im Alter von 5 war. Aber bei der sechsten Linie haben wir es mit 3 relativ scharf abgegrenzten Zeitfenstern zu tun. Und diese stufenweise Entwicklung, könnte man sagen, die hat wichtige Gründe auch für alle anderen. Wir haben im Vergleich zu Menschen früherer Jahrhunderte einen Körper bekommen, der sich vom alten Körper unterscheidet. Und der Hauptunterschied ist der, dass unsere Körper, das betrifft nicht nur die sechsten Linien, aber die sechsten Linien sind designed dafür, das Rollenvorbild zu sein, dass unser Körper designed ist, eine sehr lange Zeit bei guter Gesundheit und voller Funktionstüchtigkeit am Leben zu sein. Also das ist ein Phänomen, das wir alle kennen, dass die Lebenserwartung zunimmt. Und dass jetzt nicht nur die reine Lebenserwartung zunimmt, das heißt, wie lang atme ich noch, sondern ein aktives Leben. Also es gibt Vorstandsvorsitzende, die mit 99 in Pension gehen, und es gibt Leute, die zwischen 90 und 95 noch sehr erfolgreiche Bücher publiziert haben. Das ist im Wesentlichen ein Novum in unserer Geschichte und deutet auf diese Veränderung hin. Die sechsten Linien haben als Hauptstichwort den Übergang. Das heißt, sie weisen über das bisherige hinaus. Das ist ein tragendes Thema. Aber so wie das eine sechste Linie, also wie Sie das erleben bzw. erlebt haben, sagt natürlich niemand zu Ihnen und auch keine innere Stimme, ich bin ein Wesen des Übergangs, sondern Sie sind auf die Welt gekommen und die erste Erfahrung, die erste zwingende Erfahrung, die Sie gemacht haben, war das Gefühl, eigentlich bin ich hier am falschen Planeten. Am falschen Planeten, im falschen Land, in der falschen Familie. Egal, aber auf alle Fälle deplatziert, auf alle Fälle nicht am richtigen Platz. Also jede sechste Linie hat schon sehr früh im Leben ein Gefühl von Fremdheit. Ich passe hier gar nicht her. Also so ähnlich wie ein Schiffbrüchiger, der auf einer ganz seltsamen Insel gelandet ist, auf der ganz seltsame Gebräuche herrschen. Aber weil man nun jetzt mal hier gelandet ist, muss man irgendwie mit der Situation zurechtkommen. Und daraus entsteht eines der ganz großen Themen für alle sechsten Linien. Und ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche. Eigentlich, in gewisser Weise kann man das Leben einer sechsten Linie als eine lebenslange Suche nach der richtigen Familie beschreiben. Aber es beginnt damit zu erkennen, hier bin ich eigentlich falsch, also nichts gegen Mami und Papi, aber wie können die meine Eltern sein? Ja, und nichts gegen meine Geschwister, aber wie können das meine Geschwister sein? Und nichts gegen unser Haus, aber wie können wir bitte in so einem Haus leben? Also diese Fremdheit, und mit der Fremdheit einher, geht sozusagen ein sehr starker Wunsch, eine sehr starke Sehnsucht, jene zu finden, die so sind, wie Sie. Also mit anderen Worten, Menschen, die Ihnen ähnlich sind. Menschen, die die Dinge so erleben und sehen, wie Sie das tun.
Und dazu kommt, dass in diesen jungen Jahren, und wenn wir von jungen Jahren sprechen, meinen wir eigentlich den ersten Saturnzyklus, also bis etwa 28 oder 29, die jungen Jahre der sechsten Linie sehr stark geprägt sind durch eine fast schon bewundernswerte Naivität. Das heißt, man könnte sagen, durch den Glauben an das Gute. Es ist ein bisschen so, als wären sechste Linien aus einem wunderbaren Märchenland schiffbrüchig auf dieser Welt gelandet. Aber dieser Glaube an das Gute, Wahre und Schöne, der durchdringt sie. Und sie erwarten in gewisser Weise, dass es irgendwo Menschen geben muss, für die das genauso ist. Und jetzt muss also dieses sechste Linienkind, mussten sie, mit dieser Situation des Gestrandetseins auf der seltsamen Insel umgehen. Und typischerweise machen sechste Linien zwei Dinge. Die eine Variante ist, ich ziehe mich speziell in den Kindheitsjahren, manchmal auch noch in die Teenagerzeit hinein, ich ziehe mich in eine innere Welt zurück. Das sind Kinder, die lesen gerne Märchen oder bekommen sie erzählt. Das sind Kinder, die sind nicht interessiert daran, das Normale und Praktische zu lernen. Ja, die Betriebsanleitung von irgendeinem elektrischen Gerät oder die mechanischen Details eines Autos werden sechste Linien im Allgemeinen nicht interessieren. Die wollen irgendetwas, was darüber hinausgeht, was Feineres, was Höheres, was Größeres. Und nachdem das ja natürlich im normalen Leben so gut wie nirgends zu finden ist, ist sozusagen der Ausstieg in eine Fantasiewelt. Heute sind es vielleicht nicht schwerpunktmäßig Bücher, sondern eben Filme oder vielleicht auch Spiele. Aber das Lesen, würde ich meinen, bildet für sechste Linienkinder noch immer etwas sehr Wichtiges, weil es die Fantasie ganz anders anregt als ein fixfertiges Erzeugnis wie ein Film. Also jedenfalls, die eine Möglichkeit ist, und ich möchte es gar nicht Flucht nennen, die eine Möglichkeit ist, sich eine eigene innere Welt zu schaffen, die der Welt, die die sechste Linie sich wünscht, jedenfalls näher kommt als die reale Welt. Das ist deswegen wichtig, weil es auch die kommenden Jahrzehnte prägen wird, wie wir gleich sehen werden. Und dann, natürlich mit dem Älterwerden, mit dem Teenagerwerden, mit dem in die Geschlechtsreife kommen, beginnt auf alle Fälle auch die Suche nach Menschen, die so sind wie ich. Nach Menschen, mit denen ich das quasi teilen könnte, was mich wirklich bewegt. Ja, angesichts dieser materialistischen Öde, die mich umgibt. Und dann machen sich also sechste Linien, Youngsters muss man sagen, junge Menschen, auf die Suche nach Menschen, die jetzt irgendwie anders sind. Weil es ist ja ein Riesenproblem. Im Grunde suchen sechste Linien Kinder und Teenager, sie suchen diejenigen, die über das Normale hinausgehen, aber der einzige Ort, an dem sie diese Suche beginnen können, ist in dieser Welt. Na, es gibt keine andere Welt, in der sie beginnen können. Und jetzt gibt's in diesen jungen Jahren so einen naiven Optimismus, einen glühenden Glauben daran, dass es diese Menschen irgendwo geben muss. Und weil sie natürlich das Ungewöhnliche in dem Sinne suchen, weil sie suchen ja Menschen, die anders sind als die normalen Menschen, werden sechste Linien sehr häufig sehr stark angezogen, naja, vom Auffälligen, vom Bunten, von dem, was sich abhebt, sozusagen vom alltäglichen Einerlei. Das Problem ist natürlich nur, dass die meisten der Menschen, die etwas bunter wirken als die anderen, nur ein besseres Kostüm anhaben oder ein anderes Kostüm anhaben, aber innen drinnen genauso normal und genauso gewöhnlich und genauso materialistisch sind wie alle anderen auch. Das heißt, was den sechsten Linien passiert und gesetzmäßig passieren muss, es gehört zu ihrer Entwicklung, das nenne ich den Crash mit der Normalität. Also sechste Linien, fast praktisch jede sechste Linie erlebt in dieser Zeit bis 28, 29, 30 eine wirklich schwere Enttäuschung oder Verletzung. Sehr oft hat es mit den Eltern zu tun, aber es muss nicht über die Eltern kommen. Und es hat immer damit zu tun, dass der Traum von der heilen Welt, der Traum vom guten, schönen Wahn irgendwie zerstört wird, angeknackst wird, zerstört wird. Und das ist ein für eine Sechstellinie ein sehr tiefer Schmerz, über den sie auch nicht so ohne weiteres hinweggehen kann oder hinwegkommt. Und aus heutiger Sicht, also wenn Sie schon über diese Phase hinaus sind, muss ich dazu fügen, aus heutiger Sicht geht es darum zu verstehen, egal wie schmerzhaft das war, es war ein notwendiger Schritt der Entwicklung, weil zuerst mal muss ich erkennen, wo ich tatsächlich bin. Sozusagen diese Insel, auf der Sie gestrandet waren, ist wirklich so. Ja, das ist kein Fake, das ist kein Schauspiel, das ist kein Witz, das ist wirklich so. Ja? Und das muss ich zuerst mal akzeptieren, weil sonst kann ich mit dieser Welt nie zurechtkommen, nie zu Rande kommen. Und daher muss ich zuerst mal herausfinden, wie sie wirklich ist. Okay. Der Prozess selbst, also was genau tun jetzt Sechstellinien in ihren jungen Jahren, um Menschen zu finden, die so sind wie sie, welche Enttäuschung oder welche Verletzung findet genau statt, kann ganz unterschiedlich sein. Dazu brauchen Sie mich aber nicht, das wissen Sie besser, als ich es je wissen könnte. Jetzt geht es wirklich darum, den Zweck dahinter zu verstehen. Und der Zweck ist quasi wirklich hier zu landen. Einzusehen, dass man jetzt wirklich hier ist. Und es fällt denen, die ein besonders reiches Innenleben hatten, die sich sozusagen ihre eigene schöne Welt gebaut haben, sozusagen Fairyland, das Märchenland, denen fällt das schwerer, weil die auch in Zukunft eine starke Neigung haben, das Ideale, das sie sich erträumen können, mit dem Realen zu vergleichen, das jetzt möglich ist. Und dabei zieht natürlich die Realität immer den Kürzeren. Das ist ein Thema, das noch viel später schlagend wird, aber es ist an diesem Punkt sozusagen wichtig, sich dessen gewahr zu sein. Okay. Jetzt wird unsere sechste Linie wird 30 und dann geht sie auf das sogenannte Dach. Sie haben vielleicht gesehen, im Bild des Hauses, in der Metapher des Hauses, ist die sechste Linie das Dach. Das ist aber nur eine richtige Metapher für die zweite Phase dieses dreistufigen Prozesses. Und eigentlich ist nicht die sechste Linie das Dach, sondern das beste Bild wäre, dass sich vorzustellen, die sechste Linie sitzt auf dem Dach. Das heißt, sie ist schon noch irgendwie mit dem Haus verbunden, aber sie schaut definitiv darüber hinaus, dieses Stichwort des Übergangs, sie schaut darüber hinaus. Das Haus selber interessiert sie nicht. Sie schaut ja in die Ferne zum Horizont, meinetwegen zu 5 anderen Häusern, aber nicht auf das Haus, auf dem sie drauf sitzt. In der Lebensentwicklung könnte man sagen, ist es so, als würde jetzt das Wesen dieser Sechs sagen, also so wie es die letzten 30 Jahre probiert habe, hat es nicht geklappt. Die Welt ist, wie sie ist. Die Welt ist auch etwas größer und stärker als ich. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre ich im Märchenland. Also muss ich irgendwie den Realitäten Rechnung zollen. Ich muss mich irgendwie mit dieser Realität arrangieren. Typischerweise führt das dann zu einem ja nicht begeisterten, aber doch Einstieg in das normale Leben. Also das heißt Familiengründung, Kinder kriegen, in einem Beruf ernsthaft einsteigen, beginnen Karriere zu machen. Und jetzt wieder die Formen, die sie sich arrangieren mit der Welt, können sehr unterschiedlich sein. Also die eine wäre sozusagen die Anpassung an das, wie es die anderen machen. Also eben Familiengründung, Beruf, Karriere, Geld verdienen. Und das ist logischerweise eine sehr häufige Variante. Aber eine sechste Linie, für die ist das nie die vollkommene Erfüllung. Sie möchte ja nicht einfach nur ein normales Leben führen. Daher wird sie immer versuchen, auch wenn sie sich oberflächlich angepasst hat und sich jetzt etwa so verhält, wie man es typischerweise von jemandem erwartet, der erwachsen ist. Sie wird dann zumindest versuchen, diese Rollen, ja, die Ehefrau, der Ehemann, Vater, Mutter, jemand, der eine bestimmte Funktion erfüllt in einem Betrieb, in einer Firma, sie wollen vorbildlich sein. das Mindeste, was Sechstelinien sein wollen, ist vorbildlich. Das heißt, sie streben in gewisser Weise nach Perfektion und wollen die Rollen, zu denen sie jetzt mehr oder weniger freiwillig Ja gesagt haben, ganz vorbildlich erfüllen. Und gleichzeitig basiert das Ganze auf einem gewissen Pessimismus. Der Pessimismus, der Optimismus der jungen Jahre, ist ersetzt worden durch einen eher pessimistischen Grundton, der gleichsam sagt, na gut, das, was ich eigentlich suche, das gibt's ja offensichtlich gar nicht. Daher muss ich irgendwie mit der Welt zurande kommen, wie sie ist. Alle sechsten Linien bewahren sich aber eine Offenheit für das, was darüber hinausführen könnte. Sechste Linien können unter Umständen natürlich auch mit 30 zu einer Glaubensgemeinschaft gehen, beginnen regelmäßig zu meditieren, zum Buddhismus konvertieren, in irgendein Ashram gehen. Also sozusagen immer noch diese Suche nach meiner wahren Familie, nach dem, was darüber hinausgeht, aber jetzt eben doch schon wieder in einer quasi verweltlichten Form, in einer Form, die eine reale Form hat. Oft müssen sie dann natürlich die Erfahrung machen, ich sage immer, dass der Guru auch ein Schwein ist, aber er trägt ein anderes Kostüm, er tritt anders auf. Auf alle Fälle entkommt man der Welt nicht, wenn man in der Welt ist. Ja, das ist eigentlich die Erfahrung, die so oder so gemacht wird. Oft kommt es dann um die 40 rum in der Uranus-Opposition, in der immer ein sehr wesentlicher Richtungswechsel im menschlichen Leben stattfindet, kommt es also dann auch zu einem Richtungswechsel, also im Leben unserer sechsten Linie. Manche heiraten um die Zeit und manche lassen sich scheiden um die Zeit, nur als Beispiel. Oder bis 40 war man im Ashram, nach 40 geht man in die normale Welt oder umgekehrt. Aber das ist alles nicht so wichtig. Diese Phase auf dem Dach, das ist wichtig, ist eine, die wesentlich durch das Beobachten geprägt ist. Insofern passt eben das Bild der sechsten Linie, die auf dem Dach sitzt und beobachtet gleichsam, was rund ums Haus passiert, ohne wirklich daran teilzunehmen. Nur sieht man das von außen nicht. Weil dadurch, dass sich die sechste Linie bemüht, das, was sie tut, vorbildlich zu tun, ist sie ja quasi sehr engagiert oder wirkt so. Aber ganz innen drinnen ist sie eigentlich nicht erreicht, nicht berührt. Da gibt's diese Distanz, nicht? Wenn ich auf dem Dach sitze, bin ich geschützter, ich tue mir sozusagen nicht so leicht weh, aber ich bin auch enthoben. Nicht? Also eine sechste Linie auf dem Dach ist im Endeffekt sehr schwer zu erreichen, obwohl das, wie gesagt, an der Oberfläche nicht so aussehen muss. Und insgeheim hält sie nach wie vor Ausschau nach dem, was darüber hinausgeht oder zumindest hinausgehen könnte. Jetzt, wenn die ersten 30 Jahre der sechsten Linie können oft ganz schön chaotisch sein, diese ungefähr 20 Jahre auf dem Dach sind zumindest innerlich weniger chaotisch, weil durch diese geschützte Position, man wird nicht mehr enttäuscht sozusagen. Durch den Pessimismus ist man ein bisschen geschützt, durch die beobachtende Haltung ist man auch ein bisschen geschützt. Also manche sechste Linien haben auch auf dem Dach eine mehr als, sagen wir mal, lebendige Zeit, da tut sich eine ganze Menge in ihrem Leben, aber es berührt sie bei weitem nicht mehr so wie zuvor. Und dann, sozusagen, nähert sich natürlich eines Tages ein ganz, ganz wesentlicher Zeitpunkt im Leben, der sogenannte Chiron-Return, ein wichtiger Taktgeber. Typischerweise findet er im Alter zwischen 49 und 51 statt. Und in gewisser Weise kann man sich diese Zeit auf dem Dach, wenn alles gut geht, wie eine Verpuppungsphase vorstellen. Ja? Sozusagen aus ein Stadium, in dem eine innere Reifung erfolgt, von der man außen nicht unbedingt etwas bemerken muss. Und ungefähr rund um den Chiron kommt die sechste Linie wieder vom Dach runter, was ihr nicht immer recht ist. Also mit anderen Worten, man darf sich das nicht als ein Juhu, ich komme runter vom Dach vorstellen. Manche sechsten Linien haben sich auf dem Dach ganz gut eingerichtet, aber der Lebensplan sozusagen lässt es nicht anders zu. Und dieses Runterkommen vom Dach hat eigentlich zuerst mal ein großes Thema, und das ist die persönliche Integrität. Ein wichtiges Stichwort für die sechste Linie ist das Rollenvorbild. Und das Rollenvorbild, ich kann im Grunde auf zwei Arten ein Rollenvorbild sein. Ich kann eine Rolle vorbildlich erfüllen. Das hat aber im Grunde nichts mit mir zu tun. Also mit anderen Worten, ich kann ein hervorragender Arzt sein, allen meinen Patienten erklären, wie schädlich das Rauchen ist, aber trotzdem selber rauchen. Niemand würde diesem Arzt einen Vorwurf machen. Ja, er erfüllt sein Amt quasi, wie es jedenfalls in der Homogenisierung vorgesehen ist. Er tut das sozusagen auf engagierte und bestmögliche Weise. Und was er dann billig gesprochen in seiner Freizeit macht, geht niemandem was an. Das ist übrigens während der Phase auf dem Dach auch für eine sechste Linie eine ganz akzeptable Vorgangsweise. Das ist die Art, in der Rollen immer, seit es überhaupt Rollen gibt in unserer kulturellen Evolution, erfüllt wurden. Nicht? Ich erfülle mein Amt, was ich privat mache, geht dich nichts an. Okay. Aber das ist eben die Mutation der sechsten Linie. Schlussendlich ist die sechste Linie dazu da, ein Rollenvorbild ihrer selbst zu werden. Ihrer selbst. Das heißt, ein Original, total einmalig. Nicht, ich erfülle eine Rolle. Das ist ja was Allgemeines, eine Rolle. Das bin ja nicht ich. Das ist nur eine Funktion, eine ganz bestimmte, definierte Funktion. Also das heißt, worum es eigentlich geht in dieser Nach-Chiron-Phase und was sich beginnt abzuzeichnen im Chiron. Das ist das, was jetzt sozusagen schlüpfen muss, der Schmetterling, der jetzt schlüpfen muss, ist eben die individuelle Schönheit, könnten wir sagen. Das wahre Wesen, das Rollenvorbild als Original. Aber das geht natürlich nicht so einfach. Das ist jetzt nicht so, dass magischerweise, weil der Chiron wieder dort ist, wo er bei der Geburt stand, löst sich alles auf und alles ist wunderbar. Sondern zuerst mal, und das ist wirklich wichtig für jede sechste Linie zu wissen, zuerst mal in dem Zeitfenster zwischen 47 und 53 taucht jetzt mal alles auf, was dieser neuen Anforderung zu widerspricht. Das heißt, alle faulen Kompromisse, quasi alle Leichen im Keller beginnen zu stinken. Und dabei kann es um Kompromisse gehen, deren man sich bewusst ist, so wie eigentlich weiß ich eh, dass mir mein Job nicht wirklich die große Erfüllung schenkt, aber dann ist es sozusagen ein Kompromiss, der ist mir bewusst und dann wird irgendetwas passieren, entweder wird es für mich unerträglich oder ich werde krank oder sie schmeißen mich raus. Also es passiert irgendetwas, was mir ganz klar sagt, so geht das nicht weiter. Es gibt aber, das ist auch sehr wichtig, um das aus irgendeiner moralischen Wertung herauszukriegen, das können auch Dinge sein, die jetzt überhaupt zum ersten Mal wahrnehmbar werden. Integrität ist nicht ein moralischer Begriff. Integrität heißt, ganz genau mir entsprechen. Das heißt, es bezieht sich auch auf die Frage, welche Bücher ich lese, welches Fleisch ich esse, mit wem ich mich treffe. Es ist eigentlich in jedem einzelnen Vorgang des Lebens, kann ich integer sein in diesem Sinne, mir selbst entsprechend oder eben nicht. Und ganz viele Verhaltensweisen, vielleicht auch Gewohnheiten, die in der Zeit zwischen 30 und 50 ein unbemerkter Kompromiss waren, die präsentieren sich auch in dieser Zeit. Das heißt, sechste Linien in etwa in diesem Zeitfenster 47 bis 53 erleben den vielleicht größten Umbruch ihres Lebens und daraus entsteht quasi das Schlüpfen, im besten Fall natürlich, weil es ist sehr schwer, zur Integrität zu finden, wenn man im Grunde nicht weiß, wie man sich entscheidet. Also Strategie und Autorität wird für sechste Linien ganz besonders in diesem Zeitfenster eine große Rolle spielen, weil es eigentlich der einzige verlässliche rote Faden ist, der durch eine solche Umbruchszeit durchführen kann. Aber auch ohne Strategie und Autorität ist es beeindruckend oft zu beobachten, was sich alles verändert im Leben einer sechsten Linie in diesem Zeitfenster. Und was dann entsteht, beziehungsweise entstehen soll, ist eben dieses Rollenvorbild. Aber jetzt müssen wir etwas genauer untersuchen, ein Rollenvorbild wovon? was ist das eigentlich Mutative in dieser sechsten Linie? Was ist dieses eigentlich Besondere? Und das ist, ein Rollenvorbild meiner selbst zu sein, in der Welt, wie sie ist. In den ersten 30 Jahren hat die sechste Linie sozusagen versucht, die Welt zu ändern oder sich einzureden, es gibt in dieser Welt irgendetwas, was anders ist als diese Welt. Im zweiten Abschnitt hat sie versucht, sich an die Welt anzupassen, jedenfalls so weit, dass sie in der Welt funktionieren kann, vielleicht enttäuscht, vielleicht pessimistisch, aber doch. Und im dritten Abschnitt geht es tatsächlich sozusagen um eine Art Synthese, die mehr ist als die Summe der Teile. Das heißt, ich strebe noch immer nach dem, was darüber hinausgeht. Ja, sogar in diesem Abschnitt wird dieses Streben nach dem, was darüber hinausgeht, noch viel dominierender, als es je vorher war. Aber ich rede mir nichts über die Welt ein, was nicht stimmt. Und ich passe mich auch nicht mehr an. Das heißt, ich beginne ein Leben zu leben als ich selbst, in der Welt, wie sie ist, und bin im besten Fall noch immer offen dafür, mit einem gewissen Restoptimismus könnte man sagen, offen dafür, dass irgendetwas in mein Leben kommt, was wirklich darüber hinausgeht. Das wird natürlich jetzt trotzdem nicht einfacher. Es gibt in der Welt selbstverständlich Dinge, die darüber hinausgehen, Menschen, die darüber hinausgehen, aber nicht viele und nicht leicht zu finden. Also, sechste Linie vom Dach heißt nicht, dass jetzt irgendwie schlagartig eine ganz große, unglaubliche Erfüllung einsetzen muss. Es geht eher in die Richtung, dass die sechste Linie, könnte man ein isoliertes Interview mit ihr machen, sagen würde, alles andere interessiert mich nicht mehr. Ja, alles andere interessiert mich einfach nicht mehr. Und das Rollenvorbild besteht dann eigentlich genau darin, zu demonstrieren, ein Rollenvorbild zeigt ja etwas, zu demonstrieren, dass es möglich ist, als man selbst in der Welt, wie sie jetzt ist, zu sein. Mit anderen Worten, ich muss nicht darauf warten, dass die besser wird oder gerechter wird oder umweltfreundlicher wird. Ich kann jetzt ich selbst sein, in der Welt, wie sie ist. Und das hat eine enorme mutative Kraft, darum ist es ja das Rollenvorbild. Weil ganz, ganz viele Mechanismen, die uns alle in der Homogenisierung halten, das sind ja nicht Gesetze, bei deren Übertretung man bestraft wird im Sinne des Strafrechts, dass man eingesperrt wird oder Geldbußen bekommt, sondern das sind die ungeschriebenen Gesetze, die Blockaden in unseren Köpfen, die Gewohnheiten, das, was man halt tut oder was man nicht tut. Und diese Qualität, sozusagen des, fast möchte man sagen, freiwilligen oder jedenfalls nicht nötigen Gefängnisses, das durchbricht die sechste Linie mit ihrer Integrität und macht dadurch automatisch darauf aufmerksam, dass das möglich ist. Rollenvorbild heißt nicht, ich muss es genauso machen wie eine bestimmte sechste Linie. Aber sie weist mich quasi darauf hin durch ihr Leben, dass es möglich ist, integer zu sein, dass es möglich ist, man selbst zu sein. Und klar, wenn das die sechste Linie da drüben kann, warum sollte ich das denn nicht auch können? Das ist die Macht des Vorbilds. Das ist so, nicht? Das ist oft so, nicht? Wenn sich einer gegen irgendeinen Unsinn auflehnt, dann machen es morgen vielleicht 100 und übermorgen 10.000. Und das ist diese Funktion, die die sechste Linie hat. Wir haben ja verschiedene Mechanismen, wie Mutationen in die Welt kommt. Aber die sechste Linie ist die einzige Form, die gleichsam nicht dran hängt, die es einfach für sich selber macht. Ich gehe sozusagen meinen Weg. Ich lebe meine Individualität. Wozu das führt, mag mir nicht ganz egal sein, aber das ist nicht der Grund dafür. Der Grund liegt in mir allein. Es ist in dem Sinne auch eine sehr selbstgenügsame Qualität. Und jetzt habe ich sozusagen den archetypischen und in gewisser Weise idealen Entwicklungsweg der sechsten Linie skizziert. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das immer so funktioniert. Auch sechste Linien können natürlich sehr in nicht selbst gefangen sein. Auch sechste Linien werden jetzt nicht immer alle Kompromisse in der Zeit noch 50 beseitigen. Aber das ist das Potenzial und das ist die eigentliche Rolle. Und die große Erfüllung für die sechste Linie ist es natürlich, zuerst mal einfach ihr eigenes Rollenvorbild zu sein, quasi nicht jemanden anderen zu folgen, sondern sich selbst. Und die zweite große Erfüllung ist es, wenn sie etwas oder jemand begegnet, was darüber hinausgeht. Das ist im äußeren Leben, wie gesagt, manchmal der Fall und manchmal nicht. Aber auf etwas möchte ich doch schon an dieser Stelle hinweisen. Wenn ich meinen ganz eigenen Weg gehe, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass mich der darüber hinausführt. Nicht, wenn ich nicht mehr von all der Homogenisierung begrenzt bin, mich an alles anpasse, meine, irgendwo mitmachen zu müssen. Das wird nicht gleich an einem Tag sensationelle Ergebnisse zutage fördern. Aber wenn ich das die nächsten 30 oder 40 Jahre mache, weil das ist so die Minimalspanne, die ein modernes Leben gesund dauern sollte, wenn das der Fall ist, dann gehe ich noch einen ganz schönen Weg. Und die Richtung dieses Weges führt jedenfalls über das, was wir Normalität nennen, im angepassten Sinn hinaus. Wenn wir uns jetzt dem Thema zuwenden, welche Bedeutung diese Linienqualität auf der körperlichen und auf der Gehirnebene hat, dann müssen wir zuerst einen kleinen Schritt zurücktreten und uns einiger Tatsachen bewusst werden, die wir normalerweise nicht kennen oder eine Tendenz haben zu verdrängen. Ihr Körper hat sein Eigenleben. Und das meiste davon bekommen Sie mit Ihrem Verstand bzw. mit Ihrem Bewusstsein nicht mit. Was bemerken Sie von Ihrem Immunsystem? Was bemerken Sie von dem, was sich in Ihren Organen ereignet? Und vielleicht noch viel grundsätzlicher, was bemerken Sie denn von all dem, was in Ihrem Gehirn geschieht? Also das meiste, mit Abstand das meiste, bemerken Sie nicht. Es geschieht, ohne dass Sie, das heißt, Ihr Verstand oder Ihr Bewusstsein, gefragt werden. Es wäre auch schlimm, ne? Wenn sich der Verstand darum kümmern müsste, dass Sie atmen, dann wären Sie wahrscheinlich längst tot. Also mit anderen Worten, wir müssen verstehen, der Körper und das Gehirn, obwohl sie die Basis von allem darstellen, was wir erleben können während eines Lebens, ist eigentlich die große Unbekannte. Dementsprechend ist es auch nicht so einfach, die Linienqualität in eine Sprache zu bringen, die dieses uns fremde Leben, auf dem alles basiert, ruht. Also das ist etwas, was man sozusagen mal als eine Präambel da stehen lassen muss. Ich meine nur als ein sehr überzeugendes Beispiel. Die Wissenschaft streitet, wie viele Zellen der menschliche Körper beinhaltet. Ich kann das auch nicht nachzählen, aber die Schätzungen, die die Wissenschaft zu bieten hat, die liegen zwischen 10 und 100 Trillionen von Zellen. Und jede einzelne davon hat irgendeine Funktion. Prozessiert irgendetwas, misst irgendetwas, nimmt einen Reiz auf, bearbeitet ihn, gibt ihn weiter, modifiziert ihn. Und dann haben wir unseren Verstand, der letztlich das Werkzeug unseres Bewusstseins darstellt, mit einer Verarbeitungskapazität, naja, soll sein von 30 oder 40 Eindrücken in der Sekunde, der meint, über den Körper Bescheid zu wissen. Und das tut er eben nicht. Und wir, wenn wir uns jetzt dieser Thematik zuwenden, die so wichtig ist, müssen gleichsam mal ganz bescheiden beginnen. Wir alle sind jetzt gerade im Verstand und versuchen zu verstehen, was diese bestimmte Linienqualität auf der unbewussten Seite bedeutet. Und unser Beginn muss sein, wir wissen es nicht.
wir müssen uns mit diesem Thema, sozusagen mit Respekt, aber natürlich auch mit einer gesunden Neugier und einem gesunden Forschergeist nähern. Die unbewusste sechste Linie, naja, bedeutet, dass genau diese Qualitäten da sind, aber dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich. Also das bedeutet, ich komme auf die Welt und etwas in mir fühlt sich nicht wirklich wohl. Aber ich kann vielleicht nicht genau benennen, was das ist. Es ist nicht so ein klares Gefühl von total Fremdsein. Es ist eher etwas wie, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Weil das Hauptthema ist ja, zu den Menschen zu finden, die zu mir gehören oder zu denen ich gehöre. Das Hauptthema ist, darüber hinauszugehen. Das meiste, das haben wir jetzt hinreichend besprochen, geht aber nicht darüber hinaus. Es ist mir aber nicht bewusst, dass ich darüber hinausgehen möchte. Es ist einfach in mir vorhanden. Das führt natürlich grundsätzlich dazu, dass ein Mensch mit einer unbewussten sechsten Linie von außen betrachtet, in einer unter Umständen sehr schönen, sehr befriedigenden, sehr akzeptablen Lebenssituation sein kann. Funktionierende Beziehung, vernünftiger Job, akzeptable Wohnung, vielleicht sogar schöne Wohnung. Aber da ist eine Art Rastlosigkeit. Da ist irgendetwas, was nicht sagen kann, jetzt ist es gut. Sondern da ist ein Antrieb, ein unsichtbarer, ein unbewusster Antrieb, sozusagen weiterzugehen. Grundsätzlich natürlich, um etwas zu finden, was darüber hinausgeht. Aber weil es unbewusst ist, ist das nicht klar. Daher kann es natürlich auch dazu kommen, dass eine unbewusste sechste Linie, naja, einfach das, was sie hat, zurücklässt. Nicht, weil sie schon was hätte, was darüber hinausgeht, sondern weil sie hofft, dass etwas kommt oder dass etwas, was sie sehen kann, darüber hinausgehen könnte. Von außen betrachtet ist es dann natürlich unlogisch. Von außen betrachtet erscheint das unter Umständen als verrückt, verantwortungslos. Wie kann er nur, wie kann sie nur? Aber tatsächlich ist es dieser unsichtbare Antrieb, das zu finden, was es wirklich ist, und der bleibt ungestillt, solange das nicht eingetreten ist. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, auch hier gelten die Gesetze, in den ersten 30 Jahren hat es mit einer gewissen Naivität zu tun. Das heißt, da wird probiert, da wird herumprobiert, da wird ausprobiert, da werden vielleicht auch Dinge ausprobiert, wo andere sagen würden, mein Gott, wie kann man nur? Und in all diesen Versuchen steckt aber wieder drinnen eine unbewusste Hoffnung, das zu finden, was darüber hinausgeht. Auf dem sogenannten Dach ist das jetzt natürlich eine Qualität, die zu einer besonders starken Beobachtungsqualität führt. Es ist ja dann quasi der Körper, der in einen Beobachtungsmodus geht. Und das heißt, dass die Empfindungen, die Erfahrungen in gewisser Weise an Intensität verlieren. Wenn man das nicht weiß, dann kann das natürlich zu totalen Fehlschlüssen führen. Also stellen Sie sich jemanden vor, der mit 25 in eine gute, funktionierende Beziehung eintritt und es gibt aber trotzdem irgendwie dieses vorhin beschriebene Gefühl von irgendwas fehlt, das kann es noch nicht sein, irgendwas fehlt. Und dann wird dieser Mensch 28, 29, 30, sozusagen quasi der Körper geht aufs Dach in die Beobachterposition und dann lässt, das ist das reale Erleben, die Intensität des Erlebten deutlich nach. Naja, da besteht natürlich eine enorme Gefahr, dass man diesen Umstand nicht im eigenen Prozess sieht, den Grund für diesen Umstand nicht im eigenen Prozess sieht, sondern zum Beispiel im anderen, im Partner, in der Partnerin. Und dann kommt der Verstand, der versucht, sich einen Reim drauf zu machen, was los ist, aber natürlich keine Ahnung hat, was wirklich los ist, der dann mit irgendwelchen Argumenten daherkommen wird, das ist weil, und das hat sich geändert, und würdest du nur ein bisschen anders, dann wäre es wieder so wie vorher. Also
da gibt es eine ganze Menge Fallen, die entstehen können. Und darum ist es natürlich sehr hilfreich, oder es wäre sehr hilfreich, wenn zum Beispiel jede sechste Linie schon vor 30 wüsste, dass sie auf eine Veränderung zugeht, die ganz bestimmte Auswirkungen hat, für die andere Menschen und die Welt insgesamt nichts können. Das ist eine angelegte Entwicklungsbewegung im eigenen System. Also die sechste Linie auf dem Dach, die unbewusste sechste Linie auf dem Dach, ergibt einen sehr guten Beobachter, eine sehr gute Beobachterin, bleibt also da oben und wird dann erst im Chiron sozusagen wieder wirklich zugänglich, also ab 50 wirklich zugänglich. Das heißt, hier kann jetzt die Intensität gleichsam wieder einsetzen. Aber die Intensität, die hat jetzt überraschende Auswirkungen. Also eines der zentralen Themen der sechsten Linie ist ja die Integrität. Und insgesamt ist natürlich Integrität im Human Design relativ leicht erklärt. Integrität heißt, ich entscheide korrekt, ich folge Strategie und Autorität und dann habe ich quasi im Leben, was wirklich in mein Leben gehört jetzt. Und das wäre eigentlich die einfachste Form, Integrität zu definieren. Aber was bedeutet es denn für den Körper? Und das ist jetzt das Interessante. Der sechste Linienkörper, das ist ja designed, ein vorbildlicher Körper zu sein. Und ein vorbildlicher Körper heißt nicht, dass die alle gleich aussehen. Gerade das Gegenteil, möchte man sagen. Ein vorbildlicher Körper ist ein Körper, der seiner eigenen Differenzierung entspricht. Und das bedeutet, dass spätestens im Chiron, aber meistens schon viel früher, Menschen mit einem sechsten Linienkörper entdecken, dass der gleichsam sehr, sehr präzise Behandlung erfordert. Das sind sehr oft heikle Körper. Also zum Beispiel, wenn da nur etwas ein bisschen abweicht von dem, was richtig ist. Sie trinken statt einem Kaffee zwei Kaffees. Es ist aber nur einer für Ihr System richtig. Dann ist das nicht so wie, ich fühle mich ein bisschen, was auch immer, ja, zu aufgeregt oder beginne zu schwitzen oder sonst irgendetwas, sondern dann ist das so wie ein Schlag in die Magengrube. Das ist ein Körper, der sehr stark kommuniziert, was er nicht haben kann. Das Thema wird allerdings mit voranschreitendem Älterwerden stärker, das heißt speziell im Chiron und nach dem Chiron, ist das ein Körper, der eine absolut präzise Behandlung erfordert, weil er sonst erstens wirklich Schaden nimmt, aber zweitens natürlich, weil er das auch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck bringt, wenn sozusagen eine Verletzung seiner Integrität vorliegt. Das heißt, sechste Linienkörper, in den meisten Fällen schon sehr früh, schon in der Jugend, wird der Mensch bemerken, dass er seinem Körper nicht alles zumuten kann, was die anderen tun. Ja, also da gibt es ja so eine Phase, wo die jungen Leute gern mal ausgehen und vielleicht auch einen ziemlich über den Durst trinken. Für eine sechste Linie ist das ein Desaster. Ja, ein Desaster. Das kann ohne weiter sein, dass die einfach nicht mehr als ein Glas aushält, ohne schwerste Probleme zu bekommen. Und leider, so wie unsere Welt normalerweise beschaffen ist, wird das dann fast wie ein Manko gesehen, also als eine Einschränkung, als etwas, was man sich wegwünscht. Und das ist der Irrtum, den man helfen muss zu beseitigen. Der sechste Linienkörper ist designed, ein Rollenvorbild an Körper zu sein. Das bedarf aber einer ganz präzisen Handhabung. Das ist so ähnlich wie mit einem, stellen Sie sich einfach Autos vor. Wenn Sie ein extrem hochwertiges Auto haben, ja, Hightech der Superlative, 849 PS, mit dem müssen Sie anders umgehen als mit einem VW Lupo. Der bedarf einer anderen Pflege. Der muss präzisest bekommen, was er braucht. Sonst kann er nicht funktionieren. Und das muss jeder Mensch mit einem sechsten Linienkörper lernen. Und wenn man es weiß, ist es natürlich leichter zu erkennen und vielleicht auch leichter zu akzeptieren. Weil dann und nur dann, wenn dieser Körper genau bekommt, was er braucht, entfaltet er sich ja in seiner Einmaligkeit. Es ist nicht nur die Persönlichkeit oder der Verstand, die das Potenzial für Einmaligkeit haben. Der Körper hat es mindestens genauso stark, kann es aber nur entfalten, wenn er körperlich das Richtige bekommt. Das beginnt mit Essen und Trinken und mit Schlafen und mit wem hat man Kontakt und was tut man überhaupt und wie viel Bewegung oder nicht. Und all diese Dinge müssen sehr, sehr präzise eingehalten werden, um diese Einmaligkeit zu entfalten und dadurch, dass das geschieht, ein Rollenvorbild zu sein. Man könnte in dem Fall wirklich sagen, ein Rollenvorbild dafür, einen ganz eigenen Körper zu haben, aber auch einen ganz eigenen Körper mit ganz speziellen Fähigkeiten. Das ist ein Thema, das wir hier nicht vertiefen können. Das ist ein Thema, das im PHS, im Primary Health System, eine zentrale Rolle spielt. In jedem menschlichen Körper, nicht nur im sechsten Linienkörper, in jedem menschlichen Körper, ist das Potenzial für ganz spezielle Fähigkeiten angelegt, wovon wir ganz, ganz selten etwas bemerken, weil es eben sich nur entfalten kann und an die Oberfläche kommen, wenn der jeweilige Körper sozusagen genau gemäß der Bedienungsanleitung behandelt wird. Gut, also der sechste Linienkörper macht es sozusagen seinem, unter Anführungszeichen, seinem Besitzer, seiner Besitzerin, seinem Mitreisenden, sagen wir mal, insofern leicht, also ziemlich laut schreit, wenn diese Integrität des Körpers verletzt wird. Und wie gesagt, ab 50 ist das besonders stark, was aber natürlich auch bedeuten kann, dass man um die 50 krank wird. Und damit meine ich nicht so irgendwas ganz Furchtbares. Also auch das ist leider schon vorgekommen, wenn eine lange Zeit sozusagen gegen den Körper gelebt wurde. Selbstverständlich kann das vorkommen. Aber im Grunde heißt es, dass der Körper ab diesem Alter sich noch viel stärker bemerkbar machen muss, weil er jetzt noch viel empfindsamer wird auf Abweichungen von dieser Integrität. Und eine Krankheit kann natürlich oft ein Warnsignal sein. Krankheit ist eine Sprache des Körpers und nicht ein Problem. Und wenn der Körper designt ist, ganz besonders präzise behandelt zu werden, und der Mensch das aber nicht bemerkt oder nicht respektiert, dann ist es nur natürlich, dass quasi die Lautstärke sich erhöht, in der der Körper zu uns spricht. Also das ist auch eine ganz wichtige Information, speziell in der Phase zwischen 47 und 53, also wirklich sehr, sehr aufmerksam zu sein für den Körper. Es kann sein, dass sich Gewohnheiten ändern müssen. Es kann sein, dass neue wichtige Bedürfnisse auftauchen, die vorher nicht da waren oder nicht erkennbar waren. Und in dieser Phase der Umstellung wäre es also doppelt wichtig und hilfreich, wenn der Mensch insgesamt dem Körper große Aufmerksamkeit zukommen lässt und ihn respektiert. Und es ist an sich nicht so schwer, den Körper zu respektieren, nicht? Was zu größerem körperlichem Wohlbefinden führt, das wird wohl richtig sein. Und was zu weniger körperlichem Wohlbefinden oder sogar zu einem sozusagen Übelsein, zu einem gar nicht Wohlbefinden führt, das wird wohl falsch sein. Also sehr viel Augenmerk auf dieses Thema, grundsätzlich immer, aber besonders zwischen 47 und 53. Wenn dieser Körper in seiner Einmaligkeit gestärkt und gepflegt wird, dann wird er tatsächlich zu einem Rollenvorbild für diesen neuen Körper, den wir haben, also eben einem Körper, der seine speziellen Fähigkeiten besitzt und anwendet und der in der Lage ist, eine sehr lange Zeit gesund und aktiv, also im besten Sinne des Wortes lebendig, auf diesem Planeten zu sein. In diesem Abschnitt werden wir also verstehen, was das Profil 4-6 als ein Gesamtes bedeutet, also nicht bloß die 4 und die 6, sondern das dritte Größere, das daraus entsteht. Und um die Besonderheit dieses Profils, und es ist wirklich ein sehr besonderes Profil, zu verstehen, muss man ein klein wenig ausholen. Es gibt im Grunde drei Gruppen von Profilen. Und die beiden großen Gruppen sind die personalen Profile
und die transpersonalen Profile. Und personal bedeutet, dass ein Mensch die Rolle hat, auf der Bühne des Lebens die Rolle hat, sich auf sich selbst zu beziehen, sich sozusagen um das eigene Zeug zu kümmern und in diesem eigenen Prozess seine Erfüllung zu finden. Die 4-6 ist ein personales Profil. Und jetzt kommt das quasi auf den ersten Blick Unlogische. Wenn Sie sich die Linien ansehen, die 4 und die 6, und sich erinnern an die Metapher des Hauses, dann sind das zwei transpersonale Linien, es sind zwei Linien, die zu diesem oberen Stockwerk gehören, das symbolisch für die Transpersonalität steht, für das Verbreiten von etwas. Und das heißt, wir haben also ein Profil, das besteht aus transpersonalen Elementen, funktioniert aber noch immer im Rahmen der Personalität. Und für praktische Zwecke heißt das, Sie sind als 4-6 ein Mensch, der auf andere transpersonal wirkt, aber tatsächlich mit sich und dem eigenen Prozess beschäftigt ist. Das ist, und das ist natürlich nicht böse gemeint, das ist so ein bisschen ein Etikettenschwindel. Die 4-6 wirkt auf andere, durch die vierte Linie natürlich, sehr zugewandt, sehr extrovertiert, sehr nach außen orientiert. Und das alles ist richtig, gehört aber zum eigenen Prozess dieser 4-6, und zwar aus folgendem Grund. Die Intelligenz der 4, darüber haben wir gesprochen, besteht darin, leicht mit Menschen in Kontakt zu kommen, die richtigen Kontakte zu haben, im idealen Fall ein gewisses Netzwerk. Und im Fall der 4-6 ist das nicht eingeschränkt, sondern das ist geradezu ein Rollenvorbild, das ist eine sechste Linie, ein Rollenvorbild einer vierten Linie. Das heißt, es sind Menschen, sie gehören zu den Menschen, die an sich wirklich überhaupt kein Problem haben, mit anderen in Kontakt zu kommen. Sie gehören zu den Menschen, die ohne weiteres über ein sehr großes Netzwerk verfügen können, über viele Kontakte. Aber Sie haben vielleicht gehört, ich habe gesagt können und nicht müssen. Und das ist jetzt etwas schwieriger zu fassen und es hängt zusammen mit der sechsten Linie. Es hängt damit zusammen, dass die sechste Linie ja immer darüber hinausgehen will. Also die 4 als 4, wenn wir uns das vorstellen, das, was ihre Persönlichkeit ausmacht, das, worauf auch ihr Verstand fixiert ist, eine vierte Linie ist ja immer fixiert, das sind die Kontakte, die guten Gelegenheiten, das ist der Wunsch, definitiv einflussreich zu sein, also andere zu beeinflussen mit der eigenen Botschaft und eben vor allem durch die Kontakte zu guten Gelegenheiten zu kommen. Und die unbewusste sechste Linie, der reicht das nicht. Ich stelle mir manchmal vor, ich mache ein Interview mit diesen Linien. Und die vierte Linie würde sagen, wir brauchen die richtigen Menschen, wir brauchen die richtigen sozialen Kontakte, das sollen gute Kontakte sein, die sollen zu günstigen Gelegenheiten führen, sie sollen offen sein für meine Botschaft und wenn ich sie beeinflussen kann, bin ich glücklich und das alles darf gerne zu meinem Vorteil sein. Opportunismus. Und die sechste Linie, wenn sie sich das anhört, würde sagen, ja, okay, aber das reicht mir nicht. Das ist gut und schön, aber das reicht mir nicht. Also das ist mal das Erste, da ist eine Spannung drinnen. Die 4 als 4 ist sozusagen eine sehr mundane Qualität. Ja, das ist wirklich sehr alltagstauglich, wenn ich das so sagen darf. Und tatsächlich sind übrigens 4-6er üblicherweise Menschen, die mit ihrem Alltag eigentlich sehr gut zurechtkommen. Es kann immer Ausnahmen geben aufgrund anderer Elemente in der Körpergrafik. Das Profil ist ja nicht die ganze Körpergrafik. Aber von der Rolle her sind das Menschen, die sich sozusagen in der Welt leicht tun. Aber der sechsten Linie reicht das nicht. Und das führt jetzt zu einer ganz bestimmten Dynamik, die wir, weil wir es mit einer sechsten Linie zu tun haben, auch etwas genauer in der Zeit verfolgen müssen. Die sechste Linie operiert in diesen ersten 30 Jahren, über die wir ja gesprochen haben, hier unbewusst, aber sie operiert wie eine dritte Linie, das heißt, sie ist sehr erfahrungsorientiert, sie probiert alles Mögliche aus. Und sie tut das im Grunde, um das zu finden, was darüber hinausgeht.
Das heißt, die ersten 30 Jahre der 4-6, Ihre ersten 30 Jahre, sind nicht sonderlich stabil. Also durch die Fixiertheit, die in der 4 ist, gibt es eine gewisse Stabilität im Innern. Aber sozusagen das, was Sie tun und das, was Sie erleben, muss keineswegs stabil sein oder zur Stabilität führen, weil das große Thema der 4 ist die Freundschaft. Was Sie schon als junger Mensch, auch als sehr junger Mensch, was Ihnen total wichtig war, das sind die Freunde. Nicht nur die Kontakte, aus denen hoffentlich gute Gelegenheiten entstehen, sondern so richtige Freunde, so die Blutsbrüderschaft sozusagen, die ganz große Freundschaft, das ist einer der großen Träume der 4-6. Und als junger Mensch begibt man sich mit der, in dem Alter vielleicht auch, ganz natürlichen Naivität, macht sich die 4-6, machten sie sich auf die Suche nach der ganz großen Freundschaft. Und das Funktionieren der sechsten Linie in diesem Zeitabschnitt bedeutet, dass man dabei, Fehler macht. Dass man sich zum Beispiel die falschen Freunde sucht, wenn es so aussieht, als könnte man dort einflussreich sein. Oder dass man ganz einfach den falschen Menschen vertraut. Das werden üblicherweise Menschen sein, die irgendwie ungewöhnlich sind. Nachdem die sechste Linie ja darüber hinausstrebt, über das Normale, ist sie natürlich instinktiv angezogen von Menschen, die ungewöhnlich sind. Aber dass jemand ungewöhnlich ist, bedeutet natürlich nicht, er ist ein guter Mensch, bedeutet nicht, man kann diesem Menschen vertrauen, bedeutet nicht, dass er sich wirklich mit ihnen befreunden wird. Das alles kann der Fall sein oder nicht. Und wenn man jetzt mit einer gewissen Portion Naivität quasi auf Menschen zugeht, leicht mit denen in Kontakt kommt und dann den Traum oder die Illusion hat, dieser Mensch, das könnte meine ganz große Freundschaft sein, der Mensch, mit dem ich alles teilen kann, der Mensch, dem ich vertrauen kann, der Mensch, der mir vertraut, all diese Dinge, dann kann man natürlich leicht gleichsam in die Falle der eigenen Sehnsüchte und Illusionen gehen und verbindet sich mit einem Menschen, das heißt, man vertraut diesem Menschen, man öffnet sich diesem Menschen gegenüber, man teilt quasi mit diesem Menschen alles und das Vertrauen wird missbraucht. Oder im milderen Fall, nach einer gewissen Zeit kommt man drauf, der Mensch ist eigentlich gar nicht wirklich an mir interessiert. Und dann passiert was ganz Paradoxes. Das kann für die 4-6 auch in den jungen Jahren und vielleicht sogar besonders in den jungen Jahren, kann das so schmerzlich sein, dass er sich eine Zeit lang zumindest komplett zurückzieht. Also ich habe 4-6er kennengelernt, grundsätzlich auch in anderen Altersgruppen, aber eben auch sehr junge 4-6er, die hatten überhaupt keine Freunde. Die sind eine Zeit lang überhaupt nicht mehr hinausgegangen, weil es sozusagen die Freunde, die sie eigentlich haben wollten, nicht gegeben hat. Also solche Phasen kann es geben, diese Ermüdung, die in der vierten Linie immer möglich ist. Und hier ist es nicht so sehr die Ermüdung, keiner hört mir zu oder keiner nimmt mich ernst, sondern hier ist es die Ermüdung, dass es diese ganz große Freundschaft nicht gibt, dass der Traum unerfüllt bleibt. Ja, ich kann so und so viele Kontakte haben, die Leute mögen mich, ja, das ist alles ganz nett, aber es reicht mir nicht, es reicht mir nicht. Und das ist, wenn es in Ihrem Leben so war, ist es rückblickend wichtig zu verstehen, dass es sich dabei um einen notwendigen Lernschritt handelt, ein notwendiger Lernschritt. Weil Sie müssen über Erfahrung herausfinden, dass es halt solche und solche Menschen gibt und dass das, was Sie sich wirklich wünschen, diese ganz große Freundschaft, etwas wirklich sehr Besonderes ist, das nicht leicht zu finden ist. Das kann es schon mal geben, aber es ist nicht gesagt, dass es morgen sein wird. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Lernprozess, der eben ganz besonders mit dem Du zu tun hat, mit dem anderen Menschen, dass der trotz seiner Schmerzlichkeit eine ganz wichtige Grundlage legt, weil für die vierte Linie Vertrauen so wichtig ist, ist es besonders wichtig, dass sie gleichsam auch ein bisschen Misstrauen lernt. oder sagen wir mal genug Realismus in der Einschätzung anderer Menschen, um nicht jedes Mal in dieselbe Falle hineinzurasseln. Wenn eine 4-6 dann so ungefähr 30 wird, dann kommt diese berühmte Phase auf dem Dach, wir haben darüber gesprochen, als wir die sechste Linie für sich betrachtet haben, und das ist zumeist eine außerordentliche Beobachterphase. 4-6er zwischen 30 und 50 sind die Rollenvorbilder für Beobachter. Also das Bild wäre, die 4-6 sitzt quasi auf dem Dach und rund um das Haus wuseln ihre Freunde und Bekannten und sie schaut zu, was die so treiben. Also diese Beobachtung. Und sie schaut natürlich zu, weil sie A. auf der Suche ist nach günstigen Gelegenheiten und B. weil sie jetzt sozusagen nicht mehr selbst Fehler machen will, sondern sie beobachtet die Fehler anderer. Da ist ja mit dem Dach ist immer so eine gewisse Enthobenheit verbunden, also die Intensität zum Beispiel des Erlebens lässt deutlich nach. Ja, in den jungen Jahren kann das alles sehr intensiv sein und sehr dramatisch und je nach Körpergrafik natürlich auch sehr emotional. Und auf dem Dach, ja, da ist eben so eine gewisse Enthobenheit, der Beobachter zu sein, dessen, was man erlebt, schafft eine gewisse Distanz zum Erlebten und das wiederum kommt aber der Beobachtung zugute. Man löst sich sozusagen nicht auf in einem Erleben oder in einer Erfahrung, sondern man hat noch immer einen Blick darauf möglich. In dieser Lebensphase gibt es dann ganz spezielle Themen, die wir dann, wenn wir genau die Lebensphase besprechen, in der sie sind, werden wir nochmal darauf zurückkommen. Aber das ist natürlich die klassische Zeit, wo die 4-6 sich in der Welt behauptet, wo sie aufgrund ihrer hoffentlich guten Kontakte ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, von dem sie profitiert und wo sie natürlich, zum Beispiel beruflich, auf irgendetwas fixiert ist. Weil das ist immer in diesem Profil der Fall. Es ist auf irgendetwas fixiert und diese Fixiertheit ist sehr stark und sie lässt sich nur ganz schwer ändern. Daher ist natürlich die Frage, worauf ist diese 4-6 fixiert, für sie und ihren Erfolg von allergrößter Bedeutung. Und wir wissen schon, die wichtigsten Themen sind die Menschen und die Botschaft. Und die Botschaft kann in dieser Zeit auf dem Dach auch ohne weiteres eine sehr mundane sein. Also zum Beispiel ein Produkt. Nicht? Man kann mit einem Produkt kann man sowohl einflussreich sein, als materiell erfolgreich. 4-6er sind sicher in jedem Strukturvertrieb dieser Welt überrepräsentiert. Und ich weiß es natürlich nicht genau und man kann das auch nicht beweisen, aber sehr wahrscheinlich hat eine 4-6 überhaupt den Strukturvertrieb erfunden. Also sagen wir mal, dieses über den persönlichen Kontakt etwas verkaufen, wenn man das etwas allgemeiner formuliert. Also in dieser Zeit wird die 4-6 also sozusagen ihre Füße auf den Boden kriegen, wird ihr materielles Leben einigermaßen hinkriegen, ist über die Kontakte in gewisser Weise abgesichert. Aber es bleibt natürlich im Hintergrund diese sechste Linie, die noch immer sagen würde, wenn man sie interviewt, das ist alles gut und schön, das ist alles fein, ich habe nichts dagegen, aber es reicht mir nicht. Das heißt, wir haben eine Art Unzufriedenheit. Wir haben eine unspezifische, oft nicht genau benennbare Unzufriedenheit. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Das ist es noch nicht, das kann es noch nicht sein. Irgendetwas fehlt. Und das führt im Rahmen der 4-6 nicht unbedingt zu Ausbruchsversuchen, aber es gibt ihr in ihrer Beobachtung eine bestimmte Perspektive. Und die Perspektive ist natürlich, gibt es da irgendwo, ja, wenn ich so mir anschaue, die Menschen rund um mich herum, ist da irgendjemand dabei, der wirklich darüber hinausgehen könnte? Und das führt uns nicht nur zur Freundschaft, das führt uns auch zum Thema der Seelenpartnerschaft. Und die Seelenpartnerschaft wäre für die 4-6 natürlich jemand, dem sie genau ganz vertrauen kann und der ihr ganz vertraut. Sozusagen keine Geheimnisse, nicht? Wir können alles teilen miteinander. Und es ist selbstverständlich schwer zu finden. Und von daher bleibt die Suche danach
das Ausschau halten, das ist die richtige Formulierung. Das Ausschau halten nach dem und nach jenen, die darüber hinausgehen könnten, das bleibt eine ganz besonders wichtige Perspektive in dieser Beobachtungsphase. Naja, und dann kommt irgendwann der Chiron, das ist praktisch immer um 50 rum, dann wird die sechste Linie gleichsam gezwungen zu erwachen. Wir haben ja gesprochen darüber, dass dann die körperliche Integrität besonders wichtig wird. Aber in diesem Zeitraum, also typischerweise ab 50, kann es jetzt eben auch sein, dass dieser Drang, etwas zu haben, was darüber hinausgeht, so stark wird, dass es zu einer Art Neuanfang oder zumindest Korrektur kommt. Also jemand, der vielleicht zuerst mal ganz normal mit irgendetwas erfolgreich war, mit der Verbreitung einer Botschaft oder eines Produkts, der wird sich in diesem Zeitfenster vielleicht etwas ganz Besonderem zuwenden. Eben etwas, was darüber hinausgeht. Es kann auch sein, dass rund um den Chiron eine starke Bereinigung der Kontakte stattfindet. Also, dass man einen Teil der Freunde und Bekannten, die man hat, quasi aussortiert. Und es ist noch nicht mal unbedingt ein bewusster Vorgang. Das passiert dann so und offen ist, offen wird für andere Arten von Freunden, zum Beispiel für solche, von denen man annehmen kann, dass sie auf irgendeiner Ebene darüber hinausgehen, dass es wirklich besondere Menschen sind. Und dann ist noch ein ganz wichtiges Thema da. Speziell in der Dachphase ist die 4-6, wenn sie einflussreich ist, mit einer Botschaft. Also wir können sagen, durch ihre Kommunikation. Es ist ja klarerweise mit der 4 das Thema der Kommunikation ganz eng verknüpft. Wenn sie nach 50 ist, unsere 4-6, dann reicht die Kommunikation nicht mehr. Jetzt muss sie durch ihr Beispiel einflussreich werden. Ja, an sich, wenn man das Profil anschaut, kann man es ja übersetzen als: Ich bin ein Rollenvorbild unter meinen Freunden. Ich bin ein Original unter meinen Freunden. Aber dazu genügt es nicht, eine Botschaft verbal zu vertreten, sondern man muss zu dieser Botschaft werden. Man muss diese Botschaft sein. Man muss diese Botschaft leben. Und wenn dieser Übergang sozusagen verpasst wird, dann passiert der 4-6 etwas ganz Eigenartiges, nämlich dass sie scheinbar ohne erkennbaren Grund, das muss nicht an der Oberfläche dramatisch sein, dass sie ihren Einfluss verliert, den sie vorher hatte. Weil vorher auf dem Dach von 30 bis 50 hat es ausgereicht, eine Botschaft fixiert nach außen zu tragen, ja, quasi Propaganda zu machen, sie immer wieder zu verbreiten, durch Kommunikation. Aber danach sind die Worte nur mehr Schall und Rauch. Und das, was eben der 4-6 ihren endgültigen Einfluss geben kann und soll, das ist, dass sie, man könnte sagen, zum Repräsentanten, zur Repräsentantin einer Botschaft wird. Sozusagen durch und durch zu dieser Botschaft wird. Und das ist eine besondere Form natürlich auch, wie sich das Thema der Integrität, das in der sechsten Linie angelegt ist, dann verwirklicht oder verwirklichen soll. Gut, das war jetzt sozusagen die Spannung, die da ist. Es gibt natürlich noch einige Themen, an die ich erinnern möchte. Und eines davon ist ein subtiles, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wenn wir vom Einflussreichsein durch eine Botschaft sprechen, dann kommt es eben darauf an, wer sind meine Freunde und was genau ist meine Botschaft. Und die Frage ist jetzt, ist die 4-6, sind sie mehr fixiert auf die Reinheit ihrer Botschaft oder sind sie mehr fixiert auf den Einfluss? Das ist was Subtiles, ne? Es gibt Botschaften, die, wenn man sie radikal vertritt, sozusagen wirklich mutativ sind, sehr rein sind, von daher ein hohes Einflusspotenzial haben, aber weil sie so radikal sind, ist es sehr schwer, damit einflussreich zu sein, weil die meisten Menschen zum Beispiel davor zurückschrecken. Und dann ist es jetzt die Frage,
bleibe ich sozusagen bei der Botschaft und nehme es in Kauf, weniger einflussreich zu sein? Oder sagen wir mal, modifiziere ich die Botschaft ein bisschen, damit man sie leichter unter die Menschen bringen kann? Und wenn das der Fall ist, ist es natürlich so wie ein Tanz auf Messerschneide. Ja, die Buddhisten würden sagen Honig auf der Rasierklinge. Weil wenn man zu viel modifiziert, dann geht das Besondere der Botschaft verloren. Das heißt, dann finde ich zwar Gehör, aber ich bin gar nicht mehr einflussreich. Nicht? Wenn ich eine Botschaft vertrete, die für den anderen eh schon klar ist, damit kann ich ja nicht einflussreich sein. Ich kann ja nur mit etwas Neuem oder Abweichendem einflussreich sein. Also das sind so feine Themen, die da auch mitschwingen und mit denen natürlich auch gesagt ist, dass die 4, die ja eigentlich nicht flexibel ist und die 6 ist eigentlich auch nicht flexibel. Also das ganze Profil ist nicht flexibel, es ist fixiert, es hat eine gewisse Starrheit, es hat etwas von, ich fahre wie ein Zug auf einer Schiene und da muss schon was Großes passieren, dass sich irgendeine Änderung ergibt. Aber da gibt es doch ein gewisses Potenzial zur Anpassung und gleichzeitig ist diese Anpassung eben heikel, weil dadurch, wie gesagt, der Charakter der Botschaft noch verwässert werden kann. Die zweite große, etwas heiklere Thematik ist, ja, das Fixiertsein kann natürlich auch, das Fixiertsein kann ganz auf die günstige Gelegenheit abzielen, dann kann die 4-6 auch extrem manipulativ sein. Das ist eine ihrer Fähigkeiten. Als vierte Linie versteht sie ja, dass man Menschen da draußen hat, mit denen man umgehen muss und kann auch gut mit denen umgehen. Als vierte Linie hat sie außerdem die Gabe, die Schwachstellen des anderen herauszufinden und kann die ausnützen. Und das ist in keinster Weise als Kritik gemeint. Aber die sich daraus ergebenden günstigen Gelegenheiten müssen nicht unbedingt wirklich günstige Gelegenheiten sein, gemessen an der eigenen Integrität. Also je nachdem, wie die innere Autorität jetzt eben beschaffen ist, aber wenn wir als Beispiel die Emotionalität nehmen, dann bedeutet eine wirklich gute Gelegenheit nicht bloß eine, wo ich quasi leicht zu irgendeinem Vorteil komme, sondern es muss auch so sein, dass ich mich damit auf Dauer wohlfühlen kann. So gibt es also doch einige interessante Themen hier. Und die Erfüllung natürlich, wenn sozusagen alles gut geht nach 50, die eigentliche Erfüllung besteht darin, als ein unverkennbares Original, in dem Sinn also ein Rollenvorbild, für eine Botschaft zu stehen und damit unter den Freunden und Bekannten, also unter den Menschen, mit denen man persönlichen Kontakt hat, einflussreich zu sein. Als Frau mit dem Profil 4-6 sind Sie eine ganz schön gefährliche Frau. Jetzt schon die 4-6 als Rolle. Die 4-6 ist einfach unglaublich geschickt im Umgang mit anderen Menschen. Findet deren Schwachstellen raus, kennt sich sozusagen gut aus, lernt im Laufe des Lebens viele Menschen kennen, hat normalerweise dann auch, jedenfalls ab einem bestimmten Alter, eine sehr gute Menschenkenntnis. Und Frauen sind durch die unterschiedliche Konditionierung einfach definitiv, was die soziale und die emotionale Intelligenz betrifft, den Männern weit überlegen. Ich meine, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Es wird auch 4-6er Frauen geben, bei denen das nicht so entwickelt ist. Und es gibt natürlich schon auch noch eine Handvoll Männer, die auch eine gewisse soziale und emotionale Intelligenz besitzen. Aber im Großen und Ganzen verbindet sich das hier. Sozusagen die generelle weibliche Konditionierung trifft hier auf ein Profil, das eigentlich sehr gut geeignet ist, genau diese Qualitäten zu besitzen, aber natürlich auch zu verwenden, zum Beispiel für die guten Gelegenheiten. Und bei den guten Gelegenheiten, wenn es um das andere Geschlecht geht, natürlich, es ist gut, wenn man Menschen kennt, es ist gut, wenn man mit denen in Kontakt ist. Aber was bei einer 4-6 sehr oft der Fall sein kann, ist, dass sie auf jemand ganz Bestimmten fixiert ist. Also das kann sogar aus relativer Entfernung erfolgen, also schon irgendein persönlicher Kontakt, aber der kann sogar sehr flüchtig gewesen sein. Und trotzdem gibt es dann in der 4-6 eine Fixierung,
Also quasi, den will ich. Ja, das ist meine große Liebe, den will ich. Und dann kann eine 4-6 unglaublich geduldig auf die günstige Gelegenheit warten, um quasi zu bekommen, was sie will. Wir hoffen natürlich, dass das schlussendlich über Strategie und Autorität erfolgt, wenn es denn so erfolgt. Aber vom Profil und eben von dieser ganz spezifischen Intelligenz, die in Frauen größer ist als in Männern, heißt es natürlich auch, dass die günstige Gelegenheit, naja, man kann sie nicht machen, aber man kann natürlich schon Verschiedenes tun, um sie wahrscheinlicher zu machen. Auch darin ist eine 4-6 ganz außerordentlich talentiert. Wenn es zu einer Beziehung kommt, dann ist für sie aber zuerst mal das Wichtigste das Vertrauen. Also zuerst mal sollte natürlich eine freundschaftliche Basis da sein, darüber haben wir schon gesprochen. Aber wenn wir von einer realen Beziehung, von einer realen Langzeitbeziehung ausgehen, dann ist das Vertrauen vielleicht die wichtigste einzelne Qualität, die für sie da sein muss. Und das Vertrauen heißt selbstverständlich, ich kann dem Partner vertrauen. Es gibt aber auch einen großen Wunsch danach, dass der Partner ihnen vertraut. Also im Grunde, das Thema der Seelenpartnerschaft, das über die sechste Linie hereinkommt, bedeutet im Falle der 4-6 diese vollkommene Harmonie, also eine Partnerschaft, die eigentlich zumindest gleichzeitig eine ganz, ganz, ganz große Freundschaft ist. Und von daher ist in den Beziehungen einer 4-6 die Harmonie etwas besonders Wichtiges. Jetzt eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die zu freundschaftlich ist, hat natürlich keine Spannung. Wenn es zu harmonisch ist, wenn es zu freundschaftlich ist, dann wird vielleicht das Bedürfnis nach Vertrauen und eben Freundschaft abgedeckt, eventuell sogar die ganz große Freundschaft. Aber sozusagen die Spannung, nicht? Diese männlich-weibliche Spannung ist dann unter Umständen ziemlich niedrig. Dann haben wir eine sehr freundschaftliche, eine sehr harmonische Beziehung, in der man vielleicht gemeinsame Interessen hat, sehr viel miteinander teilt, sich alles erzählen kann. Und das kann dazu führen, dass manchmal, nicht immer natürlich, aber manchmal spielt für eine 4-6 die Sexualität in einer Beziehung gar nicht so eine große Rolle. Also es ist zumindest nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist eben dieses Vertrauen, die Harmonie, dieses quasi alles miteinander teilen. Allerdings sind natürlich nicht alle Beziehungen immer gut. Und wenn eine Beziehung nicht mehr so gut ist, oder wenn sie sich aus irgendeinem Grund unterlegen fühlen, der kann gerechtfertigt sein oder nicht, es geht wirklich nur ums Fühlen, dann kann eine 4-6 auch eine Qualität entwickeln, die man das Untergraben des Partners nennen könnte. Gerne schon auch mal in der Öffentlichkeit, das heißt im sozialen Kontakt, weil als 4-6 kennen sie natürlich jede einzelne Schwachstelle des Partners durch und durch. Sie wissen ganz genau, wo die Punkte sind, sie wissen ganz genau, wo die objektiven Schwachstellen sind und sie können das selbstverständlich nützen, in diesem Beispiel auch, um den anderen zu untergraben und sich selbst entweder sicherer oder stärker zu fühlen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nachdem die vierte Linie ja an sich sehr geschickt ist im Umgang mit dem anderen Menschen, können sie natürlich einen Partner auch sehr gut manipulieren. Das liegt ihnen im Blut und das ist jetzt auch gar nicht als eine Kritik gemeint, aber sie können auch auf eine sehr elegante Art oft bekommen, was sie wollen. Naja, wir haben ja gesprochen über die soziale und emotionale Intelligenz und dann kommt eben diese Fähigkeit der Vier dazu, generell mit anderen Menschen gut umzugehen und deren Schwachpunkte zu kennen. Na, das ergibt eine sehr erfolgreiche Mischung darin, andere dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Jetzt muss man aber natürlich trotzdem
Ich will Ihnen sozusagen nicht den eventuellen Spaß verderben. Aber man muss jetzt natürlich trotzdem auch ein bisschen reflektieren, ob das oder wie weit es in Übereinstimmung mit Ihrer inneren Autorität geschieht. Also, dass Sie es können, ist eine Sache. Die Frage, wann und wo Sie es einsetzen, dieses Können, das ist eine andere Sache. Und die könnte sich zumindest in manchen Beziehungen auch lohnen zu reflektieren. Ansonsten ist es natürlich so, dass Sie ganz generell einflussreich sein wollen und selbstverständlich auch in einer Beziehung. Das heißt, es ist für Sie auch sehr, sehr wichtig, dass ein Partner an dem, was Sie sehr interessiert, auch interessiert ist. Also da, es gibt ja zum Beispiel Beziehungen, wo so jeder quasi sein Hobby hat, jeder macht sein Ding und das hat nichts miteinander zu tun. Und das würde Ihnen nicht zusagen. Also Sie brauchen auf alle Fälle einen Partner, der zumindest offen ist für das, was Ihre Botschaft ist oder worauf Sie fixiert sind. Weil wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie da quasi das Gefühl haben, Sie reden gegen eine Wand, da fehlt was ganz Essentielles. Also wir sehen schon, als 4-6er Frau haben Sie ganz spezielle Ansprüche, deren Erfüllung für Sie wichtig ist. Und die sind natürlich schon auch in gewisser Weise ein Maßstab dafür, ob Sie das in Ihrer Beziehung haben, was Sie brauchen. Also vom Profil her brauchen, von der Rolle her brauchen. Weil schlussendlich streben Sie ja darüber hinaus. Sie wollen ja nicht nur eine gewöhnliche Beziehung. Also für die vierte Linie könnte das okay sein. Ja, wenn der Partner gewisse Interessen teilt, wenn er offen ist für Sie, wenn Sie ihm vertrauen können. Für die vier wäre das sozusagen genug. Aber auch hier die sechste Linie würde schlussendlich sagen, ja, aber da fehlt doch was ganz Wichtiges. Ja, wir haben so eine normale Beziehung. Da muss doch noch irgendwas sein, da muss doch noch irgendwas kommen, was darüber hinausgeht. Es muss eben der Seelenpartner sein. Und der Seelenpartner ist ja eigentlich der eine, der es ist. Also ich weiß, wir sind im 21. Jahrhundert, also vielleicht kann man im Laufe eines Lebens auch drei Seelenpartner haben, aber es ist endlich, nicht? Also Seelenpartner sind selten. Und das ist eigentlich dieser tiefste Traum. Eigentlich eine Beziehung, in der alles erfüllt ist. Ja, in der alles erfüllt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es immer eine Qualität, die ein bisschen Ausschau hält nach günstigen Gelegenheiten. Das hat nichts mit einer spezifischen Absicht zu tun, das ist eine natürliche Perspektive. Wo könnte jemand sein, der wirklich darüber hinausgeht? Wo könnte jemand sein, der tatsächlich ein Seelenpartner ist? Und je nachdem, natürlich, wenn man einen Seelenpartner hat, dann mag das nicht mehr der Fall sein. Aber wenn man keinen Seelenpartner hat, dann ist der Körper selbst, es muss Ihnen noch nicht mal bewusst auffallen, aber der Körper selbst wird gerne dorthin gehen, wo es interessante Menschen gibt, weil da könnte ja jemand dabei sein, der darüber hinausgeht. Wobei dieses Thema des Seelenpartners grundsätzlich immer stärker wird mit zunehmendem Alter und sozusagen um die 50 rum eine besonders große Bedeutung bekommt, weil dann die sechste Linie beginnt sich noch stärker auszuwirken als zuvor. Die Zeit zwischen 30 und 50, das ist quasi das Zeitfenster, wo die 4-6 ganz klassisch ist. Also ich bin fixiert auf eine bestimmte Botschaft, die ich nach außen trage und damit möchte ich einflussreich sein. Und diese Botschaft kann, wie gesagt, selbstverständlich ein Produkt sein, also letztlich Teil des beruflichen der beruflichen Tätigkeit sein. Und diese Fixierung, die wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer untersuchen, weil sie ein absoluter Schlüssel für Ihr Profil ist. Zuerst mal, die Fixierung ist gesund. Und die Fixierung bedeutet die Fixierung auf die Botschaft und auf bestimmte Menschen. Und Fixierung ist nicht nur, ich lasse mich davon nicht abbringen.
Die Fixierung ist auch eine gewisse Einschränkung im Sinne eines Fokus. Also, zuerst mal bei der Botschaft ist das sofort ganz einleuchtend. Wenn Sie 5 Botschaften haben, mit denen Sie einflussreich sein wollen, dann wird das Ihren Gesamteinfluss außerordentlich schmälern oder vielleicht sogar unmöglich machen. Also, es geht um die eine jetzt für Sie richtige Botschaft und dann Fixierung und Fokus, dann geht sozusagen meine Energie in das hinein. Ein klarer Fokus ist gesund für vierte Linien. Bei Menschen muss man das natürlich etwas differenzierter betrachten, weil es geht ja nicht darum, dass sie sich vollständig auf einen Menschen fixieren. Aber nachdem sie ja in andere Menschen investieren müssen und nachdem die Investition in andere Menschen dazu führen soll, dass einerseits, dass sie einflussreich sind, andererseits, dass günstige Gelegenheiten zurückkommen, ist die Investition eine relativ nennenswerte. Was ich damit meine ist, wenn Ihre Investition in einen Kontakt darin besteht, einmal im Jahr eine E-Mail oder eine Karte zum Geburtstag zu schreiben, dann dürfen Sie nicht erwarten, dass dort sehr großartige, günstige Gelegenheiten entstehen werden. Wenn Sie mit jemandem einmal im Monat Tennis spielen, Abendessen gehen, solche Dinge, naja, das ist schon eine wesentlich größere Investition, aber die birgt natürlich auch wesentlich größere Chancen, dass eine echt gute Gelegenheit dabei rauskommen kann. Das heißt, es gibt hier, man könnte sagen, ein Optimierungsproblem. Haben Sie zu viele Kontakte, dann wird Ihre Energie bei vielen dieser Kontakte nicht ausreichen, um zu wirklich günstigen Gelegenheiten zu führen. Es gibt jetzt natürlich Kontakte, deren Wert darin besteht, dass man weiß, wen man unter welchen Umständen anrufen können muss. Das meine ich jetzt nicht. Das ist das Notfallnetz, würde ich das nennen. Aber wenn es um die Kontakte geht, wo jetzt wirklich günstige Gelegenheiten rausschauen können und sollen, dann müssen Sie mehr investieren in diese Menschen. Das geht aber nur, wenn Sie die Menge, die Anzahl dieser Menschen, beschränken. Ja, wenn Sie sozusagen versuchen, zu viele gute Kontakte zu haben, wenn Sie quasi versuchen, wirklich so überall beliebt und bekannt zu sein, das kann Ihnen gelingen, aber es kann Sie trotzdem den Einfluss kosten, weil dann sind Sie eben jemand, dem man lächelnd von ein paar Metern Entfernung zuwinkt, weil man kennt Sie ja, aber da kommt nichts raus dabei. Also es ist sehr wichtig zu verstehen, was immer Sie investieren können, ist begrenzt, ob das jetzt Zeit ist, ob das Unterstützung ist, ob das Geld ist, es ist begrenzt. Und damit es die Wirkung haben kann, die für Sie richtig und notwendig ist, Sie kommen dort wesentlich leichter hin, wenn Ihre Investitionen in einen bestimmten Menschen auch in gewisser Weise nennenswert sind. Und dieses richtige Maß zu finden, wie viele Menschen quasi können Sie in Ihrem Leben haben, in wie viele Menschen können Sie immer wieder etwas investieren und selbstverständlich die Frage, und wo kommt was zurück? Das ist jetzt eine sehr gute Zeit, um diese Ebene zu optimieren. Und klar, die wesentlichen Entscheidungen sollten immer über Strategie und Autorität getroffen werden, aber so von Zeit zu Zeit quasi so eine kritische Bilanz Ihres Netzwerks. Ich schaue mir an, mit wem habe ich Kontakt, mit wem habe ich wie viel Kontakt, sozusagen wie viel meiner Zeit, meiner Energie fließt da hinein und was kommt zurück und ist das zu viel oder habe ich noch Kapazität? Also so ein gewisser Überblick. Das wäre eine Empfehlung, die vielleicht dazu führt, dass Sie entweder noch mehr günstige Gelegenheiten bekommen oder weniger Energie investieren müssen, weil Sie zum Beispiel die Leute, die eben letztlich nur von innen nehmen, aussortieren. Was ist jetzt das Besondere, das Spezifische daran, als manifestierender Generator mit sakraler Autorität Profil 4-6 zu haben? Also was ergibt sich aus der Kombination? Und zuerst mal muss man natürlich sagen, wenn Sie ein Generator sind, manifestierend oder nicht, die Strategie ist reagierend. Das heißt, es beginnt damit, nicht initiativ zu sein. Heißt also ganz klar, im Zusammenhang des Profils, nicht Sie erschaffen eine günstige Gelegenheit oder nicht Sie gehen initiativ auf jemanden zu, sondern Sie schauen sich an, wer zu Ihnen kommt. Das hat den Vorteil, dass Sie dann und nur dann reagieren. Und mit reagieren ist eine sakrale Reaktion gemeint, also nicht das, was Sie sich möglicherweise gleichzeitig denken, sondern eine körperliche Reaktion, eine sakrale, eine Reaktion, die Kraft mobilisiert oder nicht. Und nur, wenn etwas oder jemand Ihre Kraft mobilisiert, wird es richtig für Sie sein, darauf einzusteigen, in welcher Weise auch immer. Die Schwierigkeit ist, dass Sie dadurch, dass Sie ein manifestierender Generator sind, es besonders schwer haben, die Notwendigkeit dieses Wartens auf das Gefragtwerden einzusehen, weil technisch gesehen können Sie ja immer was tun. Sie haben eine gewisse stetige Energieversorgung durch das definierte Sakral, Sie haben eine Handlungsverbindung, also können Sie quasi immer was tun. Aber es ist dann eben das Falsche und es führt definitiv nicht zu einer guten Gelegenheit. Und dann kommt ja dazu, dass wenn Sie sich mal auf etwas fixiert haben, ist es für Sie sehr schwer, das wieder aufzugeben. Also wenn Sie sich initiativ, gedanklich zum Beispiel, zuerst mal auf etwas fixiert haben und dann irgendetwas in Gang setzen, um es zu erreichen, und es funktioniert nicht und es gibt Widerstände und eigentlich ist es frustrierend, aber Sie geben ja nicht leicht auf. Das kann eine wunderbare Eigenschaft sein, dass man nicht leicht aufgibt. Aber nicht, wenn man dabei ist, das Falsche zu versuchen. Also sozusagen das, was Ihnen das Profil auch noch zur Verfügung stellt, wird dann zu einer positiven Qualität für Sie, wenn Sie zuerst mal aus der Reaktion herauskommen. Und das ist jetzt besonders wichtig für jene Qualitäten, die mit dem Profil verbunden sind. Also zuerst mal natürlich, wie kommen Sie zu dem Thema Ihres Einflussreichseins, wie kommen Sie zum Produkt, wie kommen Sie zur Botschaft. Zweitens natürlich eben ganz besonders, wer sind die Menschen in Ihrem Netzwerk, auf wen haben Sie wirklich reagiert, auf wen haben Sie so stark reagiert, dass eine Investition sinnvoll ist, eine Beschäftigung, ein Zeitverbringen, was auch immer der Fall sein mag. Und ganz besonders wichtig ist die Reaktion als Indikator dafür, wann tatsächlich eine günstige Gelegenheit da ist. Zum Beispiel eine günstige Gelegenheit, jemanden zu beeinflussen. Idealerweise, wenn Sie der andere fragt, weil das ist bei genauer Betrachtung eigentlich der einzige Vorgang, der ganz zweifelsfrei dokumentiert, dass der andere jetzt an dem interessiert ist, was Sie zu sagen haben. Und erst in dem Moment können Sie sicher sein, dass eine gute Gelegenheit da ist, jemanden zum Beispiel zu beeinflussen, Ihre Botschaft zu übermitteln. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Formen von guten Gelegenheiten, aber auch die erkennen Sie nicht so sehr mental. Also natürlich, Ihr Verstand wird immer wieder damit beschäftigt sein, mit den guten Gelegenheiten, weil das ist ja auch seine Natur. Aber um zu erkennen, dass jetzt wirklich eine gute Gelegenheit da ist, brauchen Sie wieder mehr Ihren Körper als den Verstand. Es ist der Körper, der die Kraft mobilisiert, die gleichsam auch eine Botschaft an Sie selbst ist. Eine Botschaft, die sagt jetzt. Und das ist ja natürlich der Vorteil Ihrer Autorität. Sie müssen nicht warten, wenn Sie reagieren,
müssen Sie nicht mehr warten. Das heißt, die erste Reaktion, die Sie dann haben, ist auch die Entscheidung, beziehungsweise die Information, die Sie brauchen, um jetzt eine Entscheidung treffen zu können. Das heißt, eigentlich haben Sie ein recht einfaches, eine recht einfache Vorgangsweise, zuerst mal nichts initiieren und quasi auf die günstige Gelegenheit warten. Der erste Schritt in die günstige Gelegenheit ist irgendeine Frage des Lebens oder eines anderen Menschen, was letztlich das Gleiche ist. Da haben Sie eine Reaktion drauf. Wenn die positiv ist, ist das mal grundsätzlich für Sie richtig, quasi einzusteigen. Zum Beispiel auf einen Menschen. Das sagt noch nicht, er ist ein sehr guter Kontakt. Aber das sagt zumindest, er könnte es werden. Und später, wenn es darum geht, tatsächlich eine Auswirkung zu haben, einflussreich zu sein, auch das ist letztlich über die Reaktion. Die Reaktion führt zum richtigen Timing, zum richtigen Moment, in dem es günstig ist. Und auch zu dieser Reaktion braucht es eine Frage von außen. Dann ist es aber leicht. Dann müssen Sie sich nicht anstrengen. Dann ist es daher befriedigend. Und Sie können dann auch eine wirkliche Auswirkung haben. Das ist ja das Besondere am manifestierenden Generator, dass er nicht einfach quasi Tag für Tag aufbauen muss, ganz langsam, sondern bei günstiger Gelegenheit können Sie auch eine schnelle Auswirkung haben oder sehr viel erreichen. Aber die günstige Gelegenheit, das muss man wirklich verstehen, können Sie nicht machen. Darauf müssen Sie warten, genauso wie auf die Frage. Ja, wir haben jetzt einen weiten Weg miteinander zurückgelegt, durch alle Höhen und Tiefen des Profils dieser Rolle, die wir designt sind, auf der Bühne des Lebens zu spielen. Und aus dem Grund möchte ich Ihnen sozusagen mal danken für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch für die Entscheidung, sich dieses Reading zu kaufen und dann eben auch anzuhören. Und gleichzeitig ist es jetzt wichtig, dass wir hinweisen auf die Begrenzung und die nächste Möglichkeit. Was ich mit Begrenzung meine ist, wir haben ja bei der Besprechung Ihres Profils gesehen, es funktioniert alles in einer Polarität. Jede Linie kann zu Qualitäten führen, die sehr erfüllend für uns sein können, aber sie kann natürlich auch zu Qualitäten führen, die alles andere als erfüllend sind, die schwierig sind oder vielleicht sogar leidvoll. Und die Entscheidung darüber, welche dieser beiden Seiten tatsächlich zum Tragen kommt, die liegt jetzt nicht im Profil selbst. Das muss man verstehen. Es ist wirklich wie das Kostüm auf der Bühne des Lebens. Wenn ich jetzt sozusagen die Rolle, keine Ahnung, des jugendlichen Helden habe, oder auch des Narren, das ist egal. Welche Rolle ich auch immer habe, ich trage das Kostüm, aber das Kostüm selbst erklärt mir nicht die Handlung. Das Kostüm selbst bestimmt nicht die Handlung. Ich kann als Narr Erfüllung finden und als jugendlicher Liebhaber und ich kann in beiden Rollen sozusagen kläglich abstürzen und versagen. Und das, die entscheidende Ebene, ist also Strategie und Autorität. Und darum möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, das ich schon am Anfang kurz erwähnt habe. Sollten Sie das Online-Einstiegsreading noch nicht haben, dann wäre das wirklich eine sehr, 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 sehr herzliche Empfehlung. Ich habe mich ja, weil es so wichtig ist, auch in diesem Profilreading bemüht, zumindest einige Kernsätze zu Ihrer Strategie und Autorität mit Ihrem Profil zu verbinden. Aber im Online-Reading haben Sie also in etwa 60, 65, 70 Minuten über die Zentren, die selbstverständlich auch eine ganz wichtige Ebene der Körpergrafik darstellen, und über Ihren Typus, Ihre Strategie und Autorität, also wesentlich ausführlicher als das, was Sie jetzt gehört haben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil es gibt Ihnen die praktische Vorgangsweise, wie all die guten Dinge, über die wir beim Profil gesprochen haben, auch tatsächlich entstehen können. Also das ist wirklich die Bedienungsanleitung dafür, wie überlebe ich sozusagen auf der Bühne des Lebens
aber auch mehr als das, nicht nur wie überlebe ich dort, sondern wie überlebe ich dort als ich selbst und wie finde ich zu meiner spezifischen Erfüllung. Man kann das natürlich auch über ein Grundreading machen. Ein Grundreading ist dann sozusagen eine individuell handgefertigte, maßgeschneiderte Analyse, aber das Online-Einstiegsreading würde für diesen Zweck absolut reichen. Wenn Sie ein Mensch sind, Sie merken, ich bin jetzt so ein bisschen beim Werbung machen, ich hoffe, das stört Sie nicht. Wenn Sie ein Mensch sind, der sich gerne auch theoretisch mit Informationen beschäftigt, also zum Beispiel eine erste Linie würde mir einfallen, und Sie sich ein bisschen mit den Grundlagen des Human Designs vertraut machen wollen und darüber hinaus mit allen Zentren, also mit anderen Worten, mit einem tiefes Verständnis sowohl des Zentrums im allgemeinen Sinn als auch des offenen und des definierten Zentrums, dann möchte ich sozusagen noch einen Tabubruch begehen. Ich möchte Ihnen ein Buch von mir empfehlen. Und zwar nicht speziell, weil es von mir ist, wirklich nicht. Aber es beinhaltet all diese Themen und ist bei uns als E-Book um 9,90 Euro erhältlich. Das heißt, es gibt, glaube ich, weltweit derzeit keine günstigere Informationsquelle, wenn Sie Ihr Einstiegswissen vertiefen wollen. Wenn Sie ansonsten an nächsten Schritten interessiert sind, dann bieten sich noch zwei Dinge unmittelbar an. Das eine wäre der Human Design Report. Das ist ein aus dem Englischen übersetztes Produkt, das anders als die Produkte, die Sie bis jetzt kennen, ist insofern, als es nicht in einer Thematik in die Tiefe geht, sondern einen Überblick über ganz viele verschiedene Elemente gibt, die im Human Design vorkommen. Also das ist nicht eine tiefgehende Erklärung, sondern das ist ein umfangreicher, interessanter Überblick. Und der ist in schriftlicher Form. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt Menschen, die bevorzugen das Geschriebene und es gibt Menschen, die bevorzugen eben das Akustische. Und sollten Sie zu denen gehören, die sehr gerne das Geschriebene haben, dann ist der HD-Report natürlich also doppelt zu empfehlen. Und schlussendlich möchte ich Sie auf etwas hinweisen, was ein großer Schritt wäre, ich weiß das, aber ein großer, wertvoller Schritt. Human Design, ich weiß, dass Human Design wahnsinnig interessant ist. Und man kann sich intellektuell mit Human Design sein Leben lang beschäftigen, ohne dass das langweilig wird, aber leider auch, ohne dass sich in Ihrem Leben wirklich etwas verändert. Das heißt, Human Design muss letztlich gelebt werden. Human Design ist nicht etwas, was man glaubt. Human Design ist nicht einfach etwas, was man studiert, sondern um es gleichsam wirklich studieren zu können, muss man es beginnen zu leben. Und wir alle wissen, dass es zwar theoretisch relativ einfach ist, Strategie und Autorität zu verstehen, aber im realen Leben ist es alles andere als einfach, das zu erkennen und zu leben. Jetzt ein Reading ist ein wichtiger erster Anstoß und es gibt sicher Menschen, die in der Lage sind, nach einem einzelnen Reading ihren Weg zu gehen. Ich behaupte aber, nach mehr als 25 Jahren Erfahrung in diesem Prozess, das gilt für eine sehr kleine, glückliche Minderheit. Die absolute Mehrheit aller Menschen, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, hätten ihren Weg nicht gefunden oder jedenfalls nicht so leicht gefunden, ohne weitergehende Prozessunterstützung. Dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auch immer wieder mit einem Analytiker, einer Analytikerin haben, wenn man zum Beispiel in schwierigen Lebenssituationen steckt, sich quasi von außen unterstützen lassen. Aber die allgemeine Empfehlung, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, ist, sich in ein Seminar zu trauen, und zwar in das Living Design Seminar. Das ist ein Kurs, der nicht in erster Linie die theoretische Ausbildung zum Ziel hat, sondern Sie mit all dem Wissen, das da ist, nach einem Online-Einstiegsreading, nach einem Grundreading, nach einem Profilreading, mit diesen Dingen in einen praktischen Kontakt zu bringen. Das heißt, dass das Konzept, das Sie jetzt verstanden haben, zu einer lebendigen Erfahrung wird, die Sie in Ihrem Leben wiedererkennen können. Und darüber hinaus ist ein sehr, sehr wichtiger Schwerpunkt des Living Design Seminars das Fokussieren auf die Nicht-Selbstmuster in den offenen Zentren. Also, wenn Sie schon ein Online-Reading hatten oder wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann wissen Sie theoretisch zum Beispiel, das offene Emotionalzentrum ist konfliktscheu
oder das offene Ego versucht, seinen Selbstwert zu beweisen. Aber sie wissen noch nicht, wie genau sich das in ihrem Leben äußert. In welchen Situationen passiert ihnen das? Mit welchen Menschen passiert ihnen das besonders? Und wie verbinden sich diese Muster? Weil es nicht selbst, das besteht nicht einfach aus isolierten mechanischen Mustern. Das Licht selbst ist sozusagen wirklich ein Schatten, es ist lebendig und es hat in dem Sinne sozusagen sein eigenes Leben und seine eigene Gestalt. Und wenn es uns gelingt, dieses Leben und diese Gestalt des Nicht-Selbst erfahrbar, erkennbar, erinnerbar zu machen, dann wird es natürlich ungleich leichter, das zu erkennen, wenn es sich gerade wieder mal erhebt in meinem Leben. Und das in ähnlicher Weise gilt das für Strategie und Autorität im positiven Sinn. Ja, wenn ich ein Generator bin und ich soll reagieren, gut und schön, aber ich kenne jede Menge Generatoren, deren erste Frage nach 2-3 Wochen Praxis darin besteht, wie kann ich mir denn sicher sein, dass das eine Reaktion ist? Und das deutet eben genau auf dasselbe Problem hin. Ich habe das Konzept verstanden, aber ich weiß noch nicht, wie sich's genau anfühlt. Und das sind Dinge, die kann man in einem Kurs, wo es einen Dialog gibt, wo es eine 1-zu-1-Arbeit gibt und wo es vor allem auch andere Teilnehmer gibt, die ja genau die gleiche Problematik haben. Das lässt sich also in einem Kurs ungleich, und ich meine ungleich, tiefer, schneller und besser lösen als in jeder anderen Methodik. Und so ein Kurs ist natürlich vom Aufwand her ein Sprung. Das kostet jetzt nicht 59 oder 69 oder 79 Euro. Das kostet je nach Variante zwischen 350 und 450 Euro. Und wahrscheinlich muss man auch noch irgendwo hinfahren. Also es ist ein großer Schritt. Aber ich möchte wirklich sagen, es ist ein Schritt, der sich lohnt. Sie finden auf unserer Homepage immer aktuelle Kursangebote von Lernern, die ich persönlich ausgebildet habe, die eine große Erfahrung im Human Design und typischerweise auch noch in einem anderen Spezialbereich haben, die also an deren Kompetenz es wirklich keinen Zweifel geben kann und die jeder diesen Kurs auf ihre ganz individuelle Art und Weise machen. Das heißt, so sehr es um ein Thema geht im Living Design, so wird durch die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen, die das anbieten, kriegt natürlich auch wieder mal alles eine individuelle Note. Und wir haben uns bemüht, die Kursbeschreibungen so zu gestalten, dass Sie das auch erkennen können, mit wem hätten Sie es gegebenenfalls zu tun, damit Sie sich eben den Menschen aussuchen können, der am besten zu Ihnen passt, bei dem Sie sich eingeladen fühlen, auf den Sie reagieren, den Sie für möglicherweise überraschend halten oder mit dem Sie auch Ihren Frieden finden können. Ja, in diesem Sinne darf ich mich nochmals bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Reading weiterhelfen wird bei einer immer stärkeren Beziehung zu sich selbst. Und vielleicht hören wir uns ja bei einer anderen Gelegenheit wieder. Unabhängig davon können Sie mit uns auch in einem ganz unverbindlichen Kontakt bleiben. Einmal natürlich über unseren Newsletter. Sollten Sie diesen noch nicht bestellt haben oder noch nicht bekommen, dann bitte tragen Sie sich ein. Und darüber hinaus finden Sie uns sowohl auf Facebook mit immer wieder interessanten Beiträgen und auch Audioclips zu verschiedenen Themen, beziehungsweise auch auf YouTube. Dort werden immer wieder Videos zu Themen präsentiert werden, die hoffentlich auf Ihr Interesse stoßen.